Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 261, heute mit Felix.
Kobol.
Felix.
Mainframes.
Und meiner einer. Ich bin Ingo. Ihr seid schon ein bisschen arg strange drauf heute, muss ich
sagen. Du hast damit angefangen, Ingo.
Was? Nee.
Ja. Doch.
Nein. Nein.
Doch.
Hab ich nicht.
Was?
Nein. Nein, der andere Felix hat damit angefangen.
Oh, cool.
Du kamst zu spät zu der Diskussion dazu.
Ich bin irgendwie nur Viertelstunde zu spät gekommen.
Genau, es ging im Vorgespräch über Mainframes. Unbedingt. Ganz super Sache. Und Cobol, die beste Programmiersprache auf die ganze Welt.
Oder ja, auf so? Dem Mainframe auf jeden Fall. Gibt es da eine andere Programmiersprache? Außer Assembler?
Java? Ich glaube, was Leute heute auf dem Mainframe machen, ist Java. Normalerweise. Und dann gibt es so Leute, die dafür bezahlt werden, irgendwie ihren alten Cobol-Code in Java neu zu schreiben.
Mhm.
Ich glaube, das ist so eine so eine
Das ist so ein Get-Rich-Quick-Ding, oder? Also
aber vermutlich auch so ein Get Depressed Quick, denke ich.
Ich weiß, dass wir unter unseren Zuhörern auch Leute haben, die Mainframes tatsächlich machen.
Ja, also mein Beileid.
Tut mir
nicht,
ja,
nicht.
Mein Beileid.
Ihr Leute.
Nein, das ist doch alles, also ich glaube, wenn du sowas machst, dann muss einfach das Schmerzensgeld stimmen. Ansonsten macht man sowas doch nicht.
Oder man hat Spaß dran.
Ja, aber das ist dann eine Art von Spaß, die viele Leute wahrscheinlich nicht so verstehen.
Sei es drum. Genau. Ja, der Felix lernt gerade Mainframes, habe ich gesagt.
Ich werde Mr. Mainframe und wir werden jetzt jede Woche, wenn wir senden, über Mainframes reden und wie toll die sind und wie man sie
was
von
ist da
IBM
Neues
kaufen
von IBM
kann.
Gibt.
Und was genau. Die neuesten News von IBM.
Ja. Habe ich gesagt, IBM zehn Jahren habe ich auch mal Mainframe-Vorlesung gehabt. Da ist noch so eine Sendung übrig geblieben von
How do I Mainframes oder was?
Ja, wollte sich der Felix jetzt mal anhören, wie das vor 10 Jahren aussah mit den Mainframes.
Krass.
Genau, und es hat sich bestimmt nichts getan in der Zeit.
Nee, ist alles komplett, ohne Witz. Ich glaube, es ist einfach komplett gleich geblieben.
Ja, aber ich glaube, das ist so bei Design, oder? Weil die sagen ja, seit irgendwie diesem irgendwas IBM 360 oder so, ist irgendwie alles mehr oder weniger abwärtskompatibel. Und das war irgendwie 80er Jahre, irgend sowas. Ist irgendwie absurd alt.
Hat sich auch nichts getan in der Zeit.
Ja, und seit dann kannst du dein Code, den du damals in Cobol oder Fortran geschrieben hast, kannst du irgendwie einfach portieren. Beziehungsweise portieren, du kannst den einfach nehmen und du kannst auch auf ein neues Z, keine Ahnung, was für eine Nummer wir aktuell sind, aufspielen und das Ding laufen lassen.
Das ist ja schon nice.
Ja, also ich meine, voll gut. Ich frage mich, warum wir nicht irgendwie so für Binärgewitter ein Mainframe haben, wo wir unser Blog hosten.
Weil wir nicht reich sind.
Habe ich vergessen.
Wer sagt, dass wir das nicht tun?
Ja. Ingo hat vielleicht eins unter seinem
Schreibtisch, genau. Genau, ich habe im Keller ein Mainframe stehen und IBM zahlt den natürlich auch, weil selber kann man den sich ja nicht leisten. Oder er würde nichts machen oder so. Ja. Nee, leider nicht.
Ich glaube, wenn wir das fragen würden, kriegen wir auch Access zu so einem Müll. Aber dann haben wir halt immer noch nichts damit.
Ja, aber ob das Linux jetzt auf einem Mainframe läuft oder irgendwo anders.
Ja, aber ist voll gut.
Doch egal, oder?
Ja, aber Mainframe ist gut, haben wir jetzt gelernt,
ja,
oder?
Mainframe ist super.
Kannst einen CPU freischalten lassen, musst nur einmal irgendwo anrufen.
Ja, ich werde hier unseren hier gleich mal Patreon pluggen. Ihr könnt ja da mal Geld einwerfen, dass wir uns einen Mainframe kaufen können. Ne?
Genau. Der Patreon, das Patreon-Limit ist bei 52.000 Euro im Monat. Aber da ist der Strom schon mit dabei.
Es gibt, ich glaube, mindestens 2 Leute, die einen Mainframe zu Hause haben, von denen wir jetzt in der Vorlesung, die ich gerade bin, so gehört haben. Also das scheint schon so ein Ding zu sein, was wenn man das sehr angefressen ist, tun kann, sich so einen Mainframe-Keller stellen.
Ja? Mhm. Ich meine, wenn man den bunt beleuchtet, sieht der auch richtig geil aus. So einfach so wie früher, so einen Schrank im Keller zu haben, der halt einfach
leuchtet.
Voll gut.
Ja, und ich meine, es ist alles schön nah beieinander, ja, sogar viele Festplatten drin, viele CPUs, ob du sie jetzt brauchst oder einschaltest oder Zugriff drauf hast oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber einfach die Möglichkeit zu haben, einfach mal so 60 CPUs zuzuschalten, ist doch auch einfach geil. Ja, ja, das kannst du in so einem so ein Billig-Blade-Center oder wenn du nur so Pizzaschachteln hast, ist es nicht so einfach.
Da musst kannst du auch 14 Raspberry Pis holen, dann kannst du auch 60 Boost dazu schalten. Ja, aber
die musst du erstmal holen oder du musst eine neue Pizzaschachtel holen.
Ja, aber was ist denn mit dem Mainframe? Du musst auch holen. Das ist nicht
den, ja, aber den holst du dir einmal und dann ist der für immer da sozusagen.
Sozusagen. Wenn sie sozusagen ein Mainframe in ihren Keller stellen, dann brauchen sie nie wieder neue Computer.
Genau. Ja. Genau, jetzt hast du das verstanden. Weil du kannst einfach RAM und CPU dazuschalten, weil die ist ja schon verbaut
alles. Ist ja schon eingelötet. Toll.
Ja, ist doch super.
Finde ich gut. Ich finde das auch gut. Ja. Mhm. Das machen wir.
Das machen
also.
Wir
so. Das machen wir so.
Klingt nach dem Plan. Kommen wir zum Blast from the Past.
Wir haben 6 Minuten gebraucht bis hierher. Das sagt nur der Chapter-Marker.
Ja, klar,
also,
das
haben wir gesagt, wir wollen eine
unter der Stunde, ja. Unter der Stunde.
Nee. Wir haben für den Punkt 0 haben wir 10% von dieser Stunde verbraucht.
Whoops. So also hier geht's. Zu Chapter Marks und machen wir so, es wurde angemerkt, dass unser Feed kein Potluck Simple Chapters hat. Und ich habe mir das mal angeschaut, was das ist. Ist, du kannst in dein Feed, es gibt wohl Player, die das können, kannst du in deinen normalen Podcast-Feed zu deinem Item, was du ja eh machst, wo halt der Download-Link drin ist und der Titel und wann das publiziert wird und der ganze Kram, gibt's da so ein Extension-Dingsy, wo du Chapters reinmachen kannst und dann hast du halt einfach so Chapter-XML-Tags, wo du sagst, okay, der Start war irgendwie bei dieser Zeit und das war irgendwie der Titel dazu. Und das hat irgendwie einfach genug ausgesehen und
da war's leider nicht.
Und der Schmidtlauch hat gesagt, ja, der würde das vielleicht irgendwie aber kompliziert und hatte keine Zeit und sowieso und überhaupt, da habe ich das wird schon funktionieren, habe ich das gebaut, hat auch irgendwie mehr oder weniger straightforward funktioniert. Was mir leider nicht aufgefallen ist, und dafür danke, jemand hat das bei uns im Blog dann als Kommentar gemeldet, offensichtlich habe ich da die anderen Kapitelmarken dabei ein bisschen kaputt gemacht. Da muss ich dann nochmal so einen kleinen Fix nachliefern, aber jetzt haben wir wieder Kapitelmarken und wenn ihr so einen Player habt, der dieses Potluck Simple Chapters Ding sie unterstützt, bekommt ihr da drin jetzt auch Kapitelmarken. Oder euer Player unterstützt halt diese Chapter Marks im File, die von Afonic bei uns irgendwie in diese Files reingebacken werden. Je nach File-Typ und so und Player könnte das auch funktionieren. Und sonst auf der Seite selber im Webplayer ist das auch sichtbar.
Super.
Genau.
Wieder ein neues Feature, einfach mal so
dazu neues gebaut. Feature.
Wie sind denn gratis eigentlich jetzt diese Chapter-Marks, die ich da nebenkrippe? Gibt es da ein Format, was du dir wünschen würdest jetzt, wo ich das hier gerade am Umbauen bin? Ja.
Na, ich will das halt hinterher in einem File alles zusammen haben und nicht, also muss ich sie mir halt jetzt extra immer alle rauskopieren, ne?
Das ja, aber also gibt es, wie wäre es denn für dich einfacher, das rauskopiert zu haben, in welchem Format, wenn du es quasi
Zeit,
nur so haben kannst?
Die Zeit ist schon richtig so, die Zeit ist
ja,
schon
aber,
richtig.
Ja, aber also brauchst du da quasi davor?
Ich brauche die Zeit vorne und den Titel dahinter.
Ah, das heißt, wenn ich es da drüber schreiben würde, wäre es einfacher für dich?
Ja.
Nee, das ist jetzt,
ja.
Also.
Ja, ist einfacher dann. Da muss ich nur die Kommentarzeichen daraus machen. Und, okay. Und das Enter.
Das Enter.
Am einfachsten wäre das, wenn du das in extra Dingsy reinschreibst und dann den
Ja, aber dann den weiß Titel ich ja nicht, gleich wo da wir rein waren. Kopierst. Das ist ja das Thema.
Doch, wenn du hast ja dann File offen und dann schreibst du da die Zeit vorne rein und dann kopierst du hinten das Blast from the Past und dann speicherst du das am Schluss und lädst das hoch.
Ich könnte das quasi aus dem Clipboard nehmen, oder? Und dann quasi diese File erzeugen für dich. Also ich markiere das quasi Blast from the Past und dann mache ich dir deinen String daraus. Was hältst du davon, Ingo?
Ja, probier das.
Ja, du das bist nicht so überzeugt. Ich wollte dir was Tolles für dich machen. Und du ja, so, ja, was auch immer, ist mir schon egal, Sucker.
Nee, es ist super. Entschuldigung. Alles, was es ja, leichter macht. Also es muss die Zeit dastehen und das Kapitel, die Zeitform ist schon richtig. Mhm. Wie das jetzt zusammengebacken ist, ja, ist dann zweitrangig. Aber ja, Zeit und Titel hintereinander weg.
Man muss schon sagen, das Kapitelmarkenthema ist schon so ein, man würde sich so vorstellen, nach, keine Ahnung, wie viele Jahre gibt es das wohl schon? Schon so 20, 30, ja, 40 Jahre?
Ja,
würde man also so annehmen, das ist gelöst, aber X-Clip. Nee.
Ja, nee. Nee, so lange ist es anderen nicht der Fall und vor allem nicht in MP3-Files irgendwie. Gibt es noch gar nicht so lange, glaube ich. Das ist, glaube ich, erst 10.
Also hier sehe ich 2013.
Mhm. Ja, genau. So 12, 13 hätte ich jetzt auch.
Aber das echt schon eine lange Zeit, nicht?
Ja, aber immer was Neues.
Lange genug, dass das jemand mal irgendwie ein für alle Mal richtig löst.
Ja. Irgendjemand sollte das mal machen. Richtig, glaube, lösen. Wir sind dabei.
Ich glaube, Make-Fu löst das.
Ich mach das gerade. Das wird richtig nice, wenn ich quasi mit diesem Clipboard und dann macht es in eine File rein und dann muss mir der Ingo nur noch sagen, in welchem genauen Format er das haben will. Ja. Und dann kriegt er das in diesem super Spezialo-Format, das ich noch nicht kenne.
Super. Das ist einfach Zeit und was. Zeit und was immer untereinander.
Zeit, Leerzeichen, was? Oder was?
Ja. Neue Zeile.
Also, Zeit, genau. Die Sache ist, ich habe mir noch nie angeschaut, was ich eigentlich gemacht
habe. Du gehst einfach mal auf downloadbinärgewitter.de.
Okay, downloadbinärgewitter, da war ich auch noch nie. Gewitter.de. Auf robots.txt?
Nein.
Ja, ich bin mir auf dem Ganzen.
Nein. Und jetzt suchst du dir von der letzten Folge.
Ich komme ganz nach unten. Ach,
ja,
Scheiße,
fast ganz nach unten. Und dann gibt es da die chapters.txt, zum Beispiel bei der Folge 260.
Talk.txt, ach da, chapters.txt, okay.
Und dann guckst du dir die an.
Das war's, oder was?
Zeit. Zeit.
Und was ist dieses Punkt 444?
Ist,
Mikrosekunden.
Ja, das kannst du weglassen, das ist mir wurscht.
Aber nee, ich kann das ja schon ins richtige Format bringen und dann ist ja schon fertig.
Ja, ist also klar, du kannst dahinter auch noch eine Punkt irgendwas schreiben.
Wenn aber braucht man eigentlich
Millisekunden
nicht,
ganz genau weißt, dann kannst du sie gerne dazu schreiben, aber.
Ja, klar weiß ich die.
Ja, dann schreibst du dazu.
Also noch nicht, aber gleich. Warte. Oh nee, ich mach's jetzt nicht, ich mach's später. Aber ich habe jetzt quasi einen Plan, was ich eigentlich tue.
Ja, das ist ein.
Oh, das sieht ja immer gleich aus, was denn das?
Das ist ein sehr simples File.
Welche Mate ist die beste? Haben wir jetzt. Was sind das für komische Chaptermarks? Die sehen immer komplett anders aus.
Wie?
Wir haben Begrüßung. Ja. Welche Mate ist die beste? Warum ist das eine Chapter? Wie kann das sein? Wir haben das gar nicht als Chapter gehabt.
Doch. Dann haben wir das aber da eine Marke reingesetzt.
Das ist halt einfach von Hand. Ja, du kannst halt von Hand auch einfach irgendwo Chaptermarks machen und dann kannst du für jeden Punkt, nicht nur für diese Überkategorien, was so das Mindeste ist, was wir ja irgendwie haben wollen, sondern halt für jeden Punkt, für jedes
Mühe gemacht.
Ja, da hat sich jemand voll
schon,
ja.
Aber warum? Warum soll, also wer,
weil es geht?
Ich verstehe nicht, warum sollte man so eine genaue quasi Aufteilung haben, was wir
weil
geredet
weil die Premium-Hörer
haben.
Das wollen.
Weil das gut ist, dann kannst du irgendwie, du siehst hier in der Liste, siehst du, ah, sie haben über, also jetzt noch nicht, aber irgendwann dann siehst du, ah, sie haben über dieses OpenZFS gesprochen und dann kannst du da reinklicken und sagen, ah, dieses OpenZFS, das interessiert mich.
Genau.
Oder du erinnerst dich, du hast die Podcast-Folge gehört und dann weißt du, ah, sie haben was Dummes über OpenZFS gesagt und dann kannst du da drauflinken, direkt so.
So, und dann kannst du wieder das Dumme anhören, was wir über ZFS geredet haben, oder? Aber das macht doch niemand. Diesen Use Case gibt es doch gar nicht. Du hast dir gerade irgendwas ausgedacht, Mann.
Ja und?
Also das meine ich nicht. Das ist totaler Quatsch, ja. Also was ich machen kann, ist, ich kann irgendwas markieren und dann kann ich sagen, das ist eine Chaptermark. Zum Beispiel hier, Helsana lockt Angestellte in Phishing-Testfalle. Zum Beispiel das, ja, das könnte ich markieren und dann könnte ich daraus ein Chapter mal machen. Aber dieses News-Doppelpunkt, das kriegen die hin.
Achso, dieses, ja, das,
Ich würde okay. sagen, wir machen hier mal einen Cut und gehen jetzt mal zur nächsten Kategorie über.
Wir machen hier mal einen Chapter-Mark.
Über Chapter-Marks, genau.
Nee,
kommen wir zum Toten der Woche.
Genau.
Und irgendjemand sagt, dass Mozilla ist der Tote der Woche, weil sie ganz
Wer
viele Leute
entlassen,
oder?
Hey.
Ja, Mozilla hat ungefähr 250 Leute einfach mal so rausgeworfen. Beispielsweise diese Leute, die diese ziemlich coole, wie heißt sie, diese
Sprachdoku,
wie heißt diese, weißt du, diese Mozilla Webdoku?
Keine Ahnung.
Für über dieses HTML und CSS, MDN Webdocs. Mhm. Alle Leute, die irgendwie dieses MDN Webdocs gemacht haben, zum Beispiel, sind weg und sonst noch ganz viele Leute. Das ist traurig.
Das ist echt gut. Traurig. Das ist nicht gut, aber warum sind die jetzt tot?
Ja, weil sie alle guten Leute rausgeworfen haben und dann, ich meine, die, was dann passiert, ist irgendwie, sie macht schlechte Software und dann kannst du es nicht mehr benutzen und dann willst du es nicht mehr benutzen und das ist voll traurig und dann.
Keiner will mehr einen Firefox haben oder was?
Hat niemand mehr einen Firefox und dann ist Firefox tot und dann gibt es vielleicht noch dieses Thunderbird, wo jetzt wieder ein bisschen was passiert, aber.
Ja, Thunderbird ist ja auch nicht mehr Mozilla.
Gut, das stimmt.
Haben eine eigene Foundation, haben eine eigene Infrastruktur mittlerweile.
Die haben Bailout gemacht.
Ja, genau. Ist nicht mehr Mozilla. Die heißen jetzt Motzen irgendwas Foundation, irgendwie anders. Oder ich
Motzen.
Ja, nicht.
Almost Mozilla Foundation.
Ja, genau so. Irgendwie, wo du denkst, yo, könnte auch fast Mozilla heißen, aber ist not Mozilla. Ja, und irgendwie auch die Leute, die Sprachforschung irgendwie gemacht haben, sind wohl irgendwie von dieser Entlassung betroffen. Das war jetzt noch nicht ganz
die
klar,
Leute,
welche.
Die CI gemacht haben, da sind irgendwie viele draus geflogen. Also die quasi gemacht haben, dass der Firefox-Bild tatsächlich bildet. Da brauchen wir noch nicht so dringend, dass das Firefox baut.
Muss ja auch nicht bauen, ist ja egal.
Muss ja nur quasi benutzt werden. Wenn irgendjemand das auf seinem Laptop zusammengeschustert hat und es dann als Binary-Blob irgendwo hochlädt, ist ja auch gut genug.
Also das Mozilla-Büro in Taipei wird zum Beispiel komplett geschlossen. Ja. Bisschen schade. Haben wahrscheinlich nicht genug Einnahmen.
Die haben fucking genug Einnahmen. Einfach nur dadurch, dass Google den Sack voll Geld jedes Jahr gibt. Und zwar, die sind irgendwie schon für die nächsten paar Jahre mit Geld versorgt eigentlich.
Okay, na gut. Ich,
das
na
ist
gut,
irgendwie
aber es
im
kann
Nachhinein
halt jederzeit sein, dass Google sagt, ja, ist nicht mehr. Und dann.
Also wie gesagt, der Vertrag läuft, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Jahre. Also nicht, sie können nicht jederzeit sagen, dass sie jetzt auf einmal im nächsten Monat kein Geld mehr bekommen, wenn du das meinst.
Ja. Ja, es ist so ein bisschen unklar, warum das irgendwie das. Sie sagen da zwar irgendwie so New Focus on Product, New Mindset, bla bla bla, aber es ist irgendwie
new
alles
Focus
so
on
Bullshit,
Money.
Bla bla bla. Ja, vielleicht. Es ist halt traurig.
Und es ist halt ein Viertel der Leute, ne, die bei Mozilla arbeiten.
Ja, es sind halt echt viele. Und es ist halt auch, ja, es ist halt ein bisschen traurig auch, weil sie die einzige ernstzunehmende andere Web-Engine schreiben. Und
das stimmt, ja.
Wenn das nicht mehr passiert, dann sind wir wieder bei irgendwie dem früher, wo halt der Internet Explorer einfach irgendwie 95% des Marktes gemacht hat. Und alles scheiße war.
Gut,
und
aber
da wollen wir nicht zurück.
Ist jetzt die Frage, also sie haben jetzt nicht Leute entlassen, wenn ich das richtig verstehe, die jetzt an der Mozilla Engine arbeiten oder am Firefox arbeiten, sondern halt Leute, die in vielen Bereichen waren, die jetzt kein Geld bringen sozusagen, wie das Portal da, was du jetzt gerade genannt hast. Und sie scheinen sich ja eher auf Produkte konzentrieren zu wollen, die irgendwie Geld reinspülen, weiß ich, Mozilla VPN.
Das Einzige, was bei denen Geld macht, ist der fucking Firefox, und zwar weil Google denen Geld gibt, dass die ihre primary Suchmaschine sind.
Aber ich meine, das hatten wir ja schon ganz oft thematisiert, dass das halt eventuell kein Geschäftsmodell sein kann für immer, weil wenn Google irgendwann mal sagt, ja, nee, machen wir nicht mehr, dann ist halt doof, wenn du nur von einem abhängst. Und weiß ich nicht, Yahoo hatte sich ja irgendwann mal eingekauft, glaube ich, ne, für die amerikanische Suche, aber das ist bestimmt auch nicht mehr so, weil wer hat schon noch was von Yahoo gehört? Und ja, das wird unter Umständen nicht für immer reichen. Von dem her kann ich schon verstehen, dass sie versuchen, Produkte aufzubauen, mit denen sie irgendwie Geld weiter in die Kassen spülen könnten, wenn die Suchmaschinenanbieter den Stecker ziehen. Weil du musst ja nicht für Firefox und Co. Geld bezahlen, wenn du sie runterlädst. Also von dem her können sie eigentlich nur mit so diesen Zusatzdiensten, was weiß ich, Pocket VPN, Gedöns, Geld machen. Ich meine, klar, schöner wäre es natürlich, wenn die Foundation überhaupt gar nicht drauf angewiesen wäre, Geld zu machen. Das wäre natürlich noch schöner. Ja, aber 90% der Einnahmen von Google zu kriegen, ist irgendwie nicht nachhaltig. Auch wenn das jetzt 20 Jahre lang gut funktioniert hat oder 10, 15, keine Ahnung. Das kann halt jederzeit sein, dass das vorbei ist. Ob man dafür jetzt gleich die Leute entlassen muss, das kann ich jetzt auch nicht entscheiden. Ich kann es aber insofern nachvollziehen, dass man versucht, die Mozilla Foundation irgendwie auf Beine zu stellen, die unabhängiger sind von Google. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal. Es hängt sich jetzt natürlich wieder an dieser Entlassungswelle auf, was natürlich total doof ist, insbesondere wenn man noch Geld in Anführungsstrichen in der Kasse hat.
Ja. Und da quasi die CEOs einfach sind so unglaublich viel Cash Money verdienen, ja, dass das da irgendwie nicht im Verhältnis steht zu dem, was sie gerade vorhaben. Aber ja, egal. Machen wir mal weiter. Warte, ich muss mal hier auf die richtige Stelle gehen wieder. Wo waren wir? Da. Okay.
Ingo? Ja, ich muss auch wieder das richtige Tab finden.
McAfee. Oh. McAfee der Woche.
Nein. Hast du echt?
Nicht? Ja.
Ja?
Ja, schon. Na, Untoter der Woche haben wir nicht, also von dem her wäre das schon jetzt das Richtige. Ja, ist zwar jetzt schon wieder ein paar Wochen her, weil wir irgendwie eine Weile nicht gesendet haben.
Das stimmt, aber es war sehr witzig.
Ja, genau.
John McAfee ist einfach so komplett durch.
Und geil, wenn so ein Rentner irgendwie auf Drogen irgendwie durch die Welt tourt.
Das ist genau das, ja. Das ist einfach die Zusammenfassung von John McAfee. Ein Rentner auf Drogen, der durch die Welt tourt. Ja. Das können wir eigentlich als Titel nehmen.
Ja, was hat er sich denn geleistet? Was hat er denn gemacht?
Tja. Warte, ich muss erstmal runterschreiben.
Also, er ist irgendwie in...
Er war in Deutschland.
Er war in Deutschland, in Bayern.
In Bayern sogar.
Ja, und wir haben die wundervolle Quelle BTC Echo.
Die Premium-Quelle für alle John McAfee-related News und Bitcoin.
Ja, ist so ähnlich wie die Quellen, die wir sonst haben. Ja, genau. Und irgendwie hat er sich den Tanga seiner Frau oder von irgendjemandem...
Er wurde aufgefordert, doch eine Maske zu tragen, quasi eine Atemschutzmaske, wie heißen die?
Ja.
Dings,
Maske?
Ja, die haben Maske. So einen tollen Namen. Wer hat die halt?
Mund- und Nasenschutz?
Corona-Maske?
Alltagsmaske. Alltagsmaske. Ja. Und er hat gesagt, das ist alles irgendwie um uns. Ich weiß auch nicht, was seine Begründung war, warum er das nicht machen wollte, aber er hat sich dann auf jeden Fall entschieden, den Tage von seiner Frau anzuziehen und darauf wurde er verhaftet.
Oh no.
Ja. Ja. Und das Ganze hat es mit Bildern ins Internet geschickt, geschafft. Wie er da irgendwie von der bayerischen Polizei, weiß ich nicht, abgeführt wird, weil er irgendwie einen Tanga als Mundschutz trägt. Könnt ihr euch angucken, die Bilder.
Die Sache ist, halt auch, er postet solche Dinge selber. Warum?
Ja, das ist einfach Publicity, ja. Das ist quasi Free Publicity für ihn. Die Sache ist halt, John McAfee, damit, ja, der Typ,
damit,
der ist schon, wie alt ist der jetzt? 1945 geboren, 77 Jahre alt? Ne, warte, das ist doch, das ist
74.
So
krass. Der ist 74 ist er.
Ja. Also der ist quasi so alt und so durch, aber ich glaube, das machen einfach die Drogen, ja. Weil anders aber, geht das nicht.
Ja, aber warum? Damit BTC Echo über dich schreibt?
Damit Leute auf deinen Twitter-Account gehen und dann kannst du denen da, dann folgen die dir oder liken dich oder was auch immer man da halt macht und dann kannst du denen ab. Quasi genau,
dann kannst du denen quasi Bitcoins sagen, verkaufen.
Dass die das neueste Bitcoin Super Boobcoin oder was auch immer kaufen sollen, ja? Und dann machen die das. Und dann zack, reich.
Jo. Ah, ja.
Das ist meine Theorie.
Ist ein gutes Businessmodell.
Nee, er bekommt ja, also sein Businessmodell ist es, jedenfalls mit diesem Bitcoin-Zeug, dass er von irgendeinem Startup, die halt sie mal wieder sich einen neuen Coin überlegt haben, angesprochen wird, dass er für die Werbung machen soll. Und dass er sagen soll, ja, das ist ja ein neuer heißer Scheiß. Und dafür, für diesen Prozess, quasi, dass er das sagt oder ein Video drüber macht, kriegt er Geld. Und dann ist natürlich gut, wenn du irgendwie mal wieder in die News kommst, damit du quasi später wieder so einen Quatsch machen kannst.
Naja.
Aber ich meine,
auf jeden Fall lustig.
Ja, also die Sache ist halt, du brauchst das Geld für diese ganzen Drogen.
ja. Ich sehe schon, ja. Macht Sinn.
Das wissen halt viele nicht. Ja. Ich hoffe, dass irgendwann mal jetzt endlich der Film rauskommt von John McAfee, weil der ist ja. Der ist lange überfällig, ja.
Da haben wir schon vor Jahren darüber gesprochen, dass der kommen soll.
Ja, kommt bestimmt
wie
bald.
Wie er sich eingräbt in seinem Garten unter der Pappbox, ja. Und dann quasi, dass die Polizei vorbeikommt und ihn sucht.
Ja, und jetzt hat die Polizei ihn gefunden, aber in Bayern im Hofbräuhaus oder so.
Mit Maske.
Mit der Tangemaske, genau.
Ah, sehr gut. Kommen wir zu den News, wenn das nicht schon genug News waren für euch, die heiteren News.
Genau, dann könnt ihr jetzt einfach aufhören und quasi zum Lesefuß bringen oder so.
Dann wären wir auch unter einer Stunde.
Mhm. Ja, wunderbar. Mhm. Naja, dann hangeln wir jetzt hier ganz schnell durch. Ist ja irgendwie nichts passiert. So ein bisschen Celefest, WireGuard.
Was jetzt hier dieses Helsana überhaupt?
Hier, Helsana ist so eine Schweizer Krankenversicherung. Und wenn du da arbeitest, schicken die dir, wie viele große Firmen halt, so ein Phishing-E-Mail gelegentlich.
Ja.
So einmal im Quartal. Und wenn du da drauf drückst und reinfällst auf dieses Phishing,
ja, wirst du gekündigt direkt.
Dir das dreimal passiert, dann kündigen sie dir.
Ja, zu Recht.
Krass.
Finde ich, ich bin so ein bisschen gespannt. Auf der einen Seite bin ich so ein bisschen, was Dengo hier sagt, so ja, zu Recht.
Also
ich meine,
fool
ja,
me
what
once,
the fuck?
Fool me twice. Also irgendwie, also wenn beim dritten Mal noch nicht den Schuss gehört hat. Ja, man klickt einfach nicht auf irgendwelche E-Mails.
Ja, was ist, wenn jetzt quasi du deinen Laptop ungelockt offen lässt, ja, und dann kommt quasi jemand, der dich nicht mag, und er klickt auf alle ja, drei E-Mails, dann bist du wieder wach einfach.
Ja, aber auch
dagegen machen.
Das sollst ja, du auch nicht tun.
Ja. Ja, aber auch das ist ja dann irgendwie, bist du fahrlässig mit deinem Computer
ja,
umgegangen,
aber komm,
weil du bist
also,
irgendwie
komm,
weggelaufen und hast ihn nicht gesperrt, ne?
Also ich meine, du kannst schon mal deinen Computer vergessen zu sperren.
Ja, diese E-Mails kommen ja nur einmal im Quartal, also ich könnte maximal auf ein E-Mail klicken und...
Nee, Quatsch, du kannst die alle in deinem Spam-Folder behalten.
Ja, aber ich glaube nicht, dass du die alle in deinem Spam... Ja, ich
vielleicht mein, sammelst
ja.
du die.
Ja, dann vielleicht und... Es ist
was ist wenn dein Hobby? Ich sammle die Spam-Mails von meiner Firma.
Ist schon so ein bisschen konstruiert, glaube ich. Ich glaube nicht, dass sie dich dann auch direkt rauswerfen. Aber ja. Und es wird auch nach einer gewissen Zeit werden diese Strikes wieder aus deinem File gelöscht. Also du bekommst so ein Reset. Also wenn du mal aus Versehen das passiert, was halt schon... Es kann halt schon mal passieren, weil gewisse E-Mails sehen halt schon ziemlich gut aus. Ja, beziehungsweise das Problem ist halt auch echte E-Mails, die, kennt ihr, ich glaube es heißt DocuSign oder so, mhm. ist so ein Service, wo du halt dein PDF hochladen kannst und dann digital unterschreiben. Und die E-Mails, die dieser Service schickt, die sehen halt wie Spam aus. Kannst du mir nicht erzählen, dass da irgend von einem User erwartet werden kann, dass dieses E-Mail dann nicht, dass du das anschaust und denkst so, ah ja, weil das sieht dann halt wie Spammers, das hat diese verzogenen Logos, die nicht stimmen, ist halt irgendwie so in HTML gemacht, sieht so ein bisschen krumm aus und hat im Zweifelsfall vielleicht noch irgendwo ein Typo. Und das dann so, und genau, es kommt natürlich von dieser irgend so eine DocuSign-E-Mail-Adresse und die Response-E-Mail-Adresse ist eine andere als die, die dir angezeigt wird und so, und das alles sieht halt alles sehr, sehr, sehr fishy aus. Und das ist halt so, wie willst du da von jemandem erwarten, dass er das dann irgendwie nicht sagt, das ist kein Spam, aber irgendwie ein Spam-Mail, was du vielleicht ein bisschen besser gemacht hast. Ja, das ist halt echt ein bisschen das Problem.
Ja. Deswegen muss man die Leute sensibilisieren. Es hilft nichts. Man hilft nichts.
Ja, ich finde es schon irgendwie ein bisschen krass, aber irgendwie vielleicht auch richtig.
Ist so, wie die Leute die ganze Zeit zu sensibilisieren, ja, gebt nicht auf irgendwelchen fremden Seiten eure PIN und PAN-Nummern ein und dann kommt sofort überweisen.de und sagt, hier, ich bin eine fremde Seite, gib doch mir deine PAN. Also, und dann denkst du, ja, sounds legit.
Ja, ja, hier.
Von dem her.
Ja. Ja. Sie sagen auf jeden Fall, also sind auf jeden Fall erfolgreich, sie sind von 15% auf unter 3% von der Quote von Menschen, die draufdrücken. Von dem her, ja,
das ist gut. Vielleicht. Das ist quasi durch Furcht gelernt.
Ja, das ist halt das Ding, ob das ja.
Die Sache ist, haben sie wirklich Leute rausgeworfen deswegen schon oder haben sie es nur angedroht? Wie lange läuft denn das? Wenn das noch nicht über ein Jahr läuft, dann wird es ja, also wenn es nicht länger als 3 Quartale läuft, dann wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Dass sie schon eben rausgeworfen haben.
Ja, das steht hier nicht so genau, seit wann sie das machen oder ob sie schon Leute, ich glaube auch nicht, dass das etwas ist, was du dann irgendwie groß publizierst und darüber sprichst irgendwie so, ja, wir haben 15 Leute rausgeworfen, weil sie so dumm waren.
Und die sind jetzt so woanders. Die haben jetzt das Problem.
Ja, also von dem her, weiß ich nicht. Aber so ist das. Könnt ihr ja auch bei euch in der Firma implementieren.
Ja.
Ja, finde ich auch gut. Überall.
Genau.
Überall implementieren.
Ja, also dann, wir hatten die Woche das auch schon wieder, dass irgendjemand auf eine, aber da offensichtliche Fake-Spam-Mail geklickt hat mit einem Doc-Anhang.
Hast du ihm hoffentlich eine Verwarnung gegeben und gesagt noch zweimal dieses Jahr und sonst bist du weg, ne?
Wenn es mein Untergebener wäre, ja, dann hätte ich das gemacht.
Dann wäre er direkt schon weg. Ingo hat da keinen Spaß.
Ja, genau. Diese Klappe in der Tür und dann schip, kudip, weg.
Mhm. Ja. Wird der Garbage collected.
Ja. Yikes. Und weg.
Okay, kommen wir zu Debians. Qt-Maintainer, genau. Qt-Maintainers, die sagen, ja, nächstes Qt wird uns zu schwierig. Oder Qt, ja, sorry, wir sollten Qt sagen. Cute. Nächstes Qt.
Das ist zu doof.
Machen wir nicht mehr. Reicht.
Also gibt es kein Qt mehr oder was? Was, hä?
Ja doch, das, ist halt das aktuelle gibt es schon noch für eine Weile.
Was
das pflegen sie auch noch, bloß das nächste wollen sie, haben sie, ist jetzt zu viel.
Zu kompliziert oder was?
Ja, die haben halt andere Sachen zu tun.
Zum Beispiel?
Sich halt neue Leute finden. Na, irgendwann hast du mal keinen Bock mehr, bei Debian mitzumachen und dann muss jemand anders weitermachen. Passiert.
Genau. Ende Jahr kommt dieses Qt 6 und die aktuellen Debian-Maintainer sagen halt, ja, das ist irgendwie zu viel Arbeit. Und das verstehe ich auch, weil dieses Qt ist halt echt, glaube ich, bisschen Pain zu paketieren. Es sind halt auch irgendwie ist halt ein Shitload von Packages, die du dann maintainen musst und irgendwie schauen musst und Bugs und die musst du backporten und blablabla. Und die haben jetzt halt einfach gesagt, ja, haben keine Lust mehr.
Bailout,
so, Bailout. Wenn sich da jemand findet, man sollte vielleicht schon ein bisschen Experience mit Qt und CMake und C++ haben und vermutlich genug Zeit.
ja, aber es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, also dass Maintainer aufhören. Bloß bei so einem wichtigen Teil von der Distribution muss halt jemand Neues gefunden werden, weil sonst ist es doof.
Was hängt an Qt 6 gerade?
Na, an Qt 6 hängt noch nichts, aber an Qt hängen sehr, sehr viele Programme. Kannst ja mal gucken, was alles von Qt abhängt. Also,
so, weißt du, was nicht? Alles mit GUI?
Ja, also ich würde sagen, 50% der Programme, die eine GUI haben, hängen von Qt ab. Das ist gar nicht so wenig. Also egal, ob das jetzt, weiß ich nicht, mein VLC ist oder mein IRC-Client hier, also Telegram, keine Ahnung, alles Mögliche hängt hier von Qt ab.
Tja, dann
mein
sind
Mail-Programm.
Wohl gefickt. Aber das ist nur für Debian, oder?
Das ist nur für Debian und ja, Debian, ich habe kein Debian irgendwo laufen, wo es ein GUI hat, von dem her.
Ja, ich habe Debian tatsächlich aber auch nur auf Servern laufen. Das ist mir GUI egal. Ja.
Aber es hängen wahrscheinlich die Sachen trotzdem irgendwo wieder ab. So, ja
du hast
leider dieses
eine
Scheißding
und
dann verloren.
So, ja, du brauchst es zwar nicht, aber hier hat es noch so eine Abhängigkeit. Wenn du das GUI aufmachen möchtest, hängen wir hier vom ganzen Qt-Scheiß ab und der wird gleich mit installiert für dich.
Aber dann geht's nicht. Und dann, zack.
Wir hoffen, dass sich da jemand findet, weil wäre natürlich schade, wenn du kein Qt 6 mehr auf Debian hast.
Das stimmt, ja.
Dann in Zukunft. Was auch ein bisschen schade ist, wenn ihr euch eine Oculus gekauft habt und der Mr. Oculus damals, als sie von Facebook gekauft wurden, auch gesagt hat, man wird nie einen Facebook-Account benutzen müssen.
Angelogen!
Die Oculus zu benutzen. Und jetzt nur ein Jahr, zwei, na, vielleicht, wann sind sie gekauft worden? Das sind bestimmt schon wieder 3 Jahre, ne? Wann hat Facebook Oculus gekauft? Facebook buys Oculus. Hier. 2014. Haha, ja gut. 6 Jahre später. 6 Jahre später kommt raus, angelogen.
Ja gut, 6 Jahre. Das ist ja in Internetzeit ist ja unendlich lang eigentlich. Das kann man ja sich gar nicht mehr
Und ich meine ab 1. Januar 2023, also ihr habt jetzt auch noch 3 Jahre, wo ihr nicht unbedingt einen Facebook-Account braucht.
Und danach müsst ihr euer Oculus wieder wegwerfen, weil die ja schon alt ist.
Ja. Die ist ja so
also,
alt.
Ja. Das vermutlich hat man bis dann irgendwie sein VR-Headset geupdatet. Die Frage ist für mich, wäre das ein sehr guter Grund, halt irgendwie nichts mehr von Oculus zu kaufen. Weil, what the fuck?
Von Facebook kaufen, meinst du?
Von Facebook, genau. Also gut, die Firma gibt es ja schon noch, sie gehört einfach zu Facebook nicht.
Ja, weiß genauso wie irgendwie Google Mail auch zu Alphabet gehört.
Ja, gut. Ja.
Oder YouTube oder so.
Wer
Ja, da ein bisschen traurig. Halt, aber man kann nicht immer alles haben.
Bisschen traurig. Kann ja, ich immer gewinnen.
Wundert mich jetzt auch nicht. Aber
genau, ja, schnell weiter zu den guten News. Ja, und zwar bitte. Hier, die habe ich für den Felix rausgesucht.
Oh, schön.
Und zwar gibt es ja diesen PR93568. Der ist dir bestimmt geläufig. Du als Mr. NixOS.
Je nachdem.
Geht es um
5, 6,
geht's um, ja, geht's um Cross-Compiling. Und zwar gibt es ja dieses Redox, dieses Operating System geschrieben in Rust. Und dafür kann man jetzt mit Nix Pakete bauen. Kann man die cross-compilen.
Okay, für Redox oder was?
Für Redox, genau. Das heißt, du kannst dir deinen Redox aufsetzen und
was
da kannst du
Redox
Pakete
überhaupt.
Eben, habe ich. Hast du nicht zugehört? Habe ich jetzt gerade erklärt.
Ich habe gar nicht zugehört. Ich musste diesen einen Pull-Request.
Ah, du musstest zuerst einen Pull-Request suchen. Redox OS ist ein Unix-like Operating System, aber halt geschrieben Rust. Darum, dass er. Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ganz bestimmt. Halt, wir haben ja, genug Zeit gehabt, um wirklich über komplett alles in der Computerwelt zu sprechen. Zum Beispiel Mainframes und COBOL und Redox OS und ja, genau, dieses andere Nicht-Windows.
Genau, dieses, ja, wie heißt's?
Ja, genau dieses.
Der gute Windows-Klon.
React OS. Genau, zack, habe ich gewusst.
Same. Genau, das ist dieses Redox und jetzt kannst du da drauf dann mit diesem Pull-Request Nix Packages cross-compilen.
Aber dann hast du nicht die Vorteile von Rust, oder? Oder ist es dann irgendwie magischerweise besser?
Nö, hast du nicht, aber du hast halt trotzdem dein Operating System. Ja, ich meine, das ist ja irgendwie unrealistisch, dass du alles in Rust nachbaust. Das macht vielleicht auch, also ich denke auch nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist. Also es gibt halt auch Dinge, die machen keinen Sinn, die in Rust neu zu bauen. Aber du hast ja dein OS und du möchtest da halt irgendwie deine gewohnten Unix-Tools, die du sonst auch auf deinem NixOS oder auf deinem Linux oder auf deinem FreeBSD installierst, möchtest du halt auch auf deinem Redox OS installieren. Und das geht jetzt halt viel einfacher, weil es halt diese vielen Nix-Packages gibt, die du einfach cross-compilen kannst und fertig.
Cool. Das ist gut. Ja, also Cross-Compiling ist tatsächlich eins von den Features von Nix, die ziemlich, ziemlich cool sind, wenn es dann tatsächlich auch cross-kompilierbar ist. Ja, das ist ja immer das Thema. Manche Sachen gehen halt leider nicht ganz so einfach, kreuz zu kompilieren. Das fällt einem dann auf die Füße, wenn man es haben will. wenn man anfängt, so quasi das Basisding mal ausprobiert, so ein Hello World oder sowas, das cross-kompiliert immer sehr, sehr gut, ja. Aber sobald du dann irgendwas Großes haben willst, dann ist es dann oft mal so, dass es halt einfach nicht baut. Zum Beispiel für Arch 64 oder so, da gibt es dann halt viele Pakete, die halt nicht cross-kompilierbar sind aktuell, sondern die brauchen halt einen Sack voll Patches, damit die überhaupt cross-kompilieren. Für Redox weiß ich, ob es da auch so ist, aber ich glaube nicht so schlimm, oder?
Sieht nicht so schlimm aus.
Ist ja ein x86-64 schon mal, das heißt, ja, du hast ja diesen Einquatsch nicht. Du benutzt quasi nur anstatt der glibc benutzt du dann relibc, glaube ich, ja. Die Redox-libc, genau. Und dann der Rest sieht eigentlich sauber aus. Also sobald quasi diese relibc alles unterstützt, was dann an diese Sachen auch brauchen, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert. Cool. Aber es wird es schon getestet irgendwo mit dabei? Test Unix? Kann ich jetzt gerade nicht sehen, zu viel. Ja, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Sehr, sehr gut.
Aber es heißt halt auch, dass du darauf dann diesen Nix Package Manager verwenden kannst, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist.
Ja, das ist natürlich richtig. Und quasi, du musst dich nicht so sehr um Cross-Compiling kümmern dann.
Cool. Das ist schon eine gute Sache. Musst du halt nicht selber irgendwie herausfinden, wie du die Popel-Software da zum Laufen bekommst, sondern kannst einfach den Nix-Package-Manager nehmen und der baut das dann vielleicht für dich.
Ja.
Und sonst musst du halt.
Und sonst musst du es dir halt anschauen, aber das müsstest du so oder so dann.
Genau.
Okay.
Gut. Dann nicht so cool sind diese Google Devices. Und es ist halt genau das passiert, was man so erwartet. Es gibt ja diese Google Homes, diese Speaker, die dir zuhören, wenn du sagst, okay Google oder hey Google.
Oh oh, jetzt für, bestimmt für bei irgendwelchen Leuten gerade angegangen.
Ja, genau. So sorry. Hey Siri.
Hey Alexa. Ich glaube, jetzt haben wir alle.
Set the timer for 5 minutes.
5 years. Nice. Und dann in 5 Jahren. Oh.
Gut, viel Spaß mit euren Timern. Ja, genau. Auf jeden Fall behaupten sie ja immer so, ja, das geht erst auf dieses Keyword, wird dann aufgewacht und so. Und wie das halt so ist halt Software und ist halt kaputt. Und sagen sie, Google sagt, sie haben dieses so ein Feature aus Versehen in einem recently Software Update rausgebracht, dass es halt immer dir immer zugehört hat.
Ja.
Was halt.
Tja.
Ja.
Passiert. Ja.
Sehr, sehr
unfortunate. Kann ja mal passieren, Mensch.
Ja, es war halt so klar, dass es passiert. Und
we are sorry.
Ja, ja, sorry. Genau, und haben es halt wieder zurückgerollt, aber ja, man muss halt, wenn man sich so ein Gerät irgendwie hinstellt, einfach davon ausgehen, dass es immer zuhört bei allem, habe ich so das Gefühl, weil sonst, ja, und sonst musst du das irgendwie selber vom Internet trennen und nur irgendwie dem Ding halt nur Internet geben, wenn du es benutzen möchtest.
Das ist doch auch scheiße.
Aber das ist halt irgendwie auch uncool, darum irgendwie. Ich habe mir immer noch nichts in die Richtung gekauft, außer nee, halt.
Ich werde mir da auch so lange nichts kaufen, wie ich es nicht lokal halten kann, ohne Internet. Der Shit muss ohne Internet funktionieren. Was ist ein scheiß Problem, hey?
Ja, ich meine, es gibt ja ein paar Open-Source-Lösungen, ne, die das.
Ja, es gibt irgendwelche Fricke-Lösungen mit einem Raspberry Pi und mit einer iCam, ja. Weißt du, wie alt die fucking iCam ist? Das ist fucking 10 Jahre alt.
Ja, naja. Ja.
Ich bin ein bisschen frustriert, ja.
Mhm. Aber fairerweise muss man sagen, ne, wir haben alle Handys, so Smartphones.
Ja, Mobile Tracking Devices.
Sind auch alle scheiße.
Die können halt echt auch viel von den Dingern, die man eigentlich nicht haben will. Und man weiß halt auch nicht so genau, wann das ein- und ausgeschaltet ist und an wen das alles diese GPS-Infos jetzt gerade noch schickt oder nicht. Das ist halt ein halt bisschen traurig. Man kann nicht immer gewinnen. Außer man ist Ingo und hat so einen Failfish.
Ja.
OS.
Und ja, ein Mainframe aber, im Keller.
Da funktioniert einfach sonst nichts. Aber das ist halt.
Nee, das funktioniert schon alles. Aber du bist natürlich trotzdem an Mobilfunkprovider gebunden. Mhm. Und solange du das anmachst, weißt du ja auch, wo du bist. Also da hilft dir auch das offenste OS nix. Also ja, da musst du halt noch das Internet ausmachen.
Ja, aber das reicht doch auch nicht, weil ja der Chip da drunter ja irgendwelche random Sachen macht, die du nicht verfolgen kannst.
Also du musst das Phone ausschalten, dann
und vom Strom den Akku rausnehmen.
Genau. Das kann ich aber bei meinem.
Im Kühlschrank legen.
In Alufolie einwickeln.
Und den Kühlschrank in deinen Aluhut einwickeln. Das glaube ich.
Nice.
Dafür ist es eigentlich ganz gut, oder? Wie ist das, wenn du quasi das Handy auf deinen Kopf legst und dann einen Aluhut aufziehst?
Ja.
Reicht es?
Ja, und dann kannst
würde
du dann auf den Reichstag stürmen. Das kannst du dann
auf den Reichstag.
Ja, genau, auf den Reichstag. Ja. Reis mit Nudeln und Tomatensauce. Mhm.
Heute ist Reichstag. Wir machen Anke Benz Werbung oder was?
Es geht gar nicht, Onkel nicht, Benz ist verboten, es geht nicht, das ist rassistisch.
Was, der Name?
Ja.
Ben ist verboten?
Ja. Sag mal, in welcher Welt lebst du eigentlich?
Nicht in deiner anscheinend.
Ja, nicht in der richtigen.
Von wo rufst du mich an?
Ja. Nee, Onkel Benz wird eingestampft.
Das ist nicht in Ordnung, oder? Den kann sich einfach einstampfen.
Doch, natürlich.
Und dann, wie heißt er dann? Onkel Kevin?
Ach, okay. Gar nichts mehr. Onkel. Onkel, das Problem
nicht
ist
Onkel,
halt
Onkel Kevin. Hä, warum ist Onkel das scheiß Problem?
Onkel ist das Problem. Onkel, weil es geht darum, um die Schwarzen, die halt Onkel genannt werden, also nicht wirklich als Mensch gesehen werden da, sondern...
Sondern als Onkel oder was? Weil mein Onkel kein Mensch ist?
Das hat nichts mit dem Onkel zu tun, den du als Verwandtschaftsgrad hast. Da geht's nicht darum. Sondern um eine herabsetzende Bezeichnung für schwarze Sklaven. Das ist der Onkel.
Aber das,
der macht bestimmte Sachen.
Das ist das, also diese Änderung kommt dann aber aus den USA, weil da Uncle Bens herkommt. Aber das hat, also weil in Deutschland kennt man das eigentlich nicht so, oder? Da kennt man den Onkel nur als diesen einen rassistischen Reichsbürger-Onkel. Weil jeder hat einen. Ja. Und nicht als Sklaven.
Jeder hat.
Die waren alle in Berlin, oder?
Ja, die waren alle, ja. Die 30, die 30.000.
Mein Onkel war auf jeden Fall auch in Berlin. Ne?
Ja. Ekelhaft.
Die 30.000 Onkels waren alle in Berlin. Genau, und sind da auf den Reichstag gestürmt. Ja.
Tja, und was lernen wir daraus?
Ja. Gibt viele komische Leute auf diesem Planeten. Nee, weiß ich auch
nicht. Weiß ich nicht.
Können wir weitermachen? Weiß auch nicht. Ich glaube, wir schweifen ab.
Also, die Sache ist halt quasi.
Ja.
Uncle Bens kommt, das ist ja von welcher Uni-Level oder was ist das?
Ja, bestimmt. Eins von denen.
Von diesen großen Dinger. Und die haben jetzt quasi dieses globale Problem und deswegen war ja USA ein großer, wahrscheinlich Kernmarkt für diesen Reis ist. Haben die da jetzt quasi das Problem wegen dem Rassismus? Oder ist es nur in Deutschland so?
Das Rassismusproblem haben die
kein
schon länger.
Problem mit Rassismus, da gibt es nur Nazis.
Ja,
da muss man unterscheiden, das ist ein sehr wichtiger Unterschied. Nee, ich glaube nicht, das ist das Gleiche. Naja, nicht ganz, aber fast. Close enough.
Ist anders.
Ist aber auch nicht okay.
Das ist auch nicht okay,
nicht
genau.
Okay.
Bla, 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 bla. Von Mars. Country United States, okay, das heißt, das kommt da quasi her.
Können wir wieder zu Dingen zurückkommen, wo wir ein bisschen Ahnung haben. Und
ja, finde ich gut. Ich poste mal hier jetzt noch diesen Link mit rein in die Shownotes, wer das mit Uncle Benz und Aunt Jemima lesen will, ist t-online.de, ist auch eine Premium-Quelle hier.
Wunderbare Premium-Quelle, ja.
Ist in der Wikipedia verlinkt, deswegen war das jetzt hier.
Muss es stimmen. Warum hast du nicht Wikipedia verlinkt? Das wäre eine bessere Primärquelle gewesen.
Nee.
Warum ist denn in der Wikipedia ein Link zu fucking T-Online drin? Was ist denn da schon wieder schiefgelaufen?
Und wir waren gerade bei Redox, ne? Das muss hier also mit dazu.
Warte, Cross-Compiling, ja, genau, da. Mhm.
Nee, nicht okay. Also hier, lass uns weitermachen mit zumindest mal positiven News.
Ah, nee, ja.
Und zwar,
ja, da.
Nee,
da war das.
Genau, da war das. Wir sind jetzt nämlich bei
viel bessere
dass
News.
Der Linux-Kernel
nicht nur Exfat kann,
vielleicht
sondern
NTFS Read-Write im Kernel kann.
Ja.
Was? Gesponsert von so einer Firma.
Ja, Paragon.
Genau.
NTFS. Ja. Hast du, glaube ich, nicht dazu gesagt jetzt, oder?
NTFS. Yes, NTFS. Oh, yeah. Habe ich nicht dazu gesagt?
Nee, du
genau,
hast gesagt
NTFS.
Im Kernel.
Im Kernel. Also jetzt im Kernel. Und super gut, ich sage euch nicht was, aber es im Kernel. Und
es ist wunderbar. Im Kernel haben wir jetzt. Wunderbare
Sache. 10 Minuten sind sie
diese
im
eine
Kernel.
Firma, die so Dinge macht.
Ja, Paragon macht ja eine Menge. Die machen ja, weiß ich nicht, Ext für macOS, Ext für Windows und APFS, also das Apple-File-System für alle, und die machen lauter so Netzwerk, lauter so File-Systeme, die es auf dem jeweils anderen nicht gibt.
Witzig.
Genau.
The patch is too big to handle it within an email body, so it is available to download from our server. Schreiben die hier.
Das, ja.
Das ist so ein fucking riesiger Patch. 600 Kilobyte Patch, das ist schon ganz schön groß, Mann.
Das ist ganz schön groß. Aber es ist halt ein ganzes Filesystem.
Ja.
Also es ist halt ein ganzer Treiber für NTFS zum Lesen und zum Schreiben. Und
in der richtigen Lizenz sogar.
Genau, und ich meine, man braucht das nicht viel, aber wenn man dann mal kurz irgendwas von der NTFS-Platte wegkratzen muss und dann immer dieses Gekrepel machen muss. Schon gut, wenn das dann im Kernel ist.
Ja, es kann sogar, es kann nicht nur Read-Write, sondern es kann ja auch Journaling und alles. Also das ist...
Ja, ja, es ist halt ein Advanced.
Super krass.
Nicht so ein,
ja, genau, die, bisher also, konntest du es kaufen von denen. Also von Paragon. Finde ich jetzt krass, dass sie das umsonst machen. Dann ist da natürlich noch die Frage, hängen da irgendwelche Patente wieder von Microsoft dran, die, auf die man jetzt aufpassen müsste? Ich meine, das war ja auch das Problem, weswegen XFAT so lange gedauert hat, wobei XFAT noch ein bisschen neuer ist als NTFS. Kann durchaus sein, dass alle NTFS-Patente, die es gab, jetzt sozusagen abgelaufen sind und sie das deswegen jetzt machen können.
Das kann natürlich sein. Es gibt schon ziemlich lange, glaube ich.
93. Erstveröffentlichung Juli 93 mit NT3.1. Windows NT3.1.
Krass.
Und das benutzen die immer noch. Weißt du, wir reden, sind schon irgendwie bei, keine Ahnung, ButterFS, ZFS, irgendwas. Und die hängen da immer noch auf irgendwie Technologie von 93 rum.
Tja, aber wenn es funktioniert?
Na, so halb, ja.
Close enough, würde ich sagen.
Ja,
gut, dann ist ja auch weiterentwickelt worden, oder? Es ist halt nicht.
Ja, ja.
Ich denke nicht, dass es das NTFS von 93 ist, halt irgendwie.
Nee, es ist das ab Windows XP.
Ich meine, nur weil du immer einen anderen Namen hast für was. Ist vielleicht auch nicht besser. Oder ob du das unter dem gleichen Namen irgendwie weiterentwickelst.
Ja, also die aktuelle Version des NTFS 3.1, die ist wohl von Oktober 2001.
Ganz frisch.
Also es ist der letzte Eintrag, den die Wikipedia hat. Es kann natürlich sein, dass es noch neuere gibt. Weiß ich jetzt nicht. Na, die wollten ja mal dieses ReFS machen.
Ist irgendwie nicht so.
Sind ja dann irgendwie nicht so weitergekommen und haben so irgendwie entschieden, ach ja, kann man auch. Lassen wir das dabei. Funktioniert gut genug.
Tja, ja, ich meine, es funktioniert, wenn es. Ist vielleicht auch einfach fertig.
Ja.
Wie auch immer, was nicht fertig ist, ist dieses ZFS. Und zwar gibt es bald dieses OpenZFS 2. Und was da drin ist, ist jetzt endlich dieses Z-Standard-Compression. Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber geredet.
Bestimmt schon 100 Mal drüber geredet.
Und es hat dann halt irgendwie ewig lange gedauert, aber jetzt in die OpenZFS-Version 2.0.0 wird mit Z-Standard-Compression kommen. Und halt sonst noch so Kram wie irgendwie Faster Clone Deletion und Persistent L2 Arc und so ein Kram. Aber irgendwie das Interessante ist halt, glaube ich, schon hier, dass man Z-Standard verwenden kann.
Toll, dann wird alles schneller und kleiner.
Schneller und kleiner, genau.
Ja, nice.
Schneller, kleiner, höher, weiter.
Mhm.
Und das ist natürlich immer gut für ein Fallsystem.
Alle Leute lieben
nicht das. Nicht so wie NTFS, wo man seit XP nichts mehr dran gemacht hat.
Da wird als
XP Source Pack 0.
Nice.
Da wird als Kompressionsalgorithmus irgendwie LZ77 verwendet.
Das ist wahrscheinlich 1977.
Ist so wie LZMA, was man ja so ein bisschen kennt, also so die selbe Gruppe. Aber ja, genau, es kommt von 77 tatsächlich, 1977. Also sind die Kompressionsalgorithmen, die halt NTFS verwendet. Ja.
Tja, super könnte Geschichte. Man halt auch irgendwie mal, da bräuchten sie halt auch jemand mal, der Z-Standard oder so implementiert.
Ja, oder einfach gut zu lassen.
Einfach ein modernes Filesystem nehmen und auf Windows verfügbar machen?
Ja. Sie könnten auch irgendwie dieses ButtFS mal hernehmen und endlich mal flicken. Dann
ja,
hätten alle was davon.
Oder auf GZFS warten. Das machen die
genau,
wahrscheinlich genauso wie ich.
Wir wollen alle
GZFS.
Wir warten auf GZFS. Wenn das fertig ist, dann geht's los.
Yep. Yep.
Gut.
Oder auf BcacheFS halt, ne?
Da warten wir auch drauf. Noch als letztes WireGuard in NetBSD kommt jetzt auch endlich in Kernel. Das habt ihr auch 2018 schon mal eine In-Kernel-Implementation gegeben. Jetzt kommt es halt aber in NetBSD proper. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass das irgendwie in einem der nächsten Major Releases dann vielleicht einfach mit WireGuard im Kernel kommt. Was natürlich auch immer eine gute Sache ist, wenn WireGuard einfach schon im Kernel dabei ist.
Muss man sich nachinstallieren, ja.
Genau, NetBSD ist dieses Ding, was man überall installieren kann. Von dem her kann euer Toaster dann direkt über WireGuard sich in euer Netzwerk einklinken und dann könnt ihr irgendwie vom Smartphone eurem Toaster sagen, er soll jetzt irgendwie einen Toast machen.
Das ist nice.
Ja, das brauchen wir.
Das schon, das wollen wir haben.
Also ich würde es benutzen.
Yes. Plus eins und Like von uns, würde ich sagen.
Ja, super Likes. Ich habe tatsächlich dieses Mal nur eine Security News rausgesucht. Es reißt ein bei mir. Genau, und zwar geht es darum, wir haben darüber, glaube ich, vor keine Ahnung wie vielen Jahren, wir haben schon über alles geredet. Ja. Ich habe das mal als News gehabt, dass wenn du ein relativ gutes Teleobjektiv hast, kannst du von einem Hochhausdach ein Foto von einem Schlüssel machen und den dann quasi nach 3D drucken. Mhm. Ja. Das nächste Level ist nur von dem Sound, wenn jemand den Schlüssel ins Schloss steckt.
Ja, das habe ich auch
den gehört. Den Schlüssel nachzumachen.
Ja, das ist krass.
Und das ist krass.
Autsch.
Das ist eine krasse Sache, hey.
Das gar nicht mal so gut fallen, weil sie hier sagen, and you don't need a fancy mic. Ja. A smartphone or smart doorbell will do nicely. Das heißt, du musst nicht mal irgendwie mit deinem Broadcast Equipment awkward dastehen, wenn der Typ die Tür also, aufschließt.
Entschuldigung, machen wir die Tür auf? Nicht ganz.
Sondern du stehst einfach mit deinem Handy rum und nimmst das auf und hast dann eine Kopie des Schlüssels.
Ja. Oder klebst einfach so eine Doppel daneben. Ja. Also das ist schon eine krasse Sache. Das Ganze funktioniert, weil halt, also es funktioniert so ein bisschen auch wie dieses, wie Lockpicking quasi funktioniert, aus der gleiche Funktionsweise, dass das Schloss ein anderes Geräusch macht, wenn quasi ein Zacken richtig an der richtigen Stelle eingerastet ist und quasi von der Zeit, die es braucht, um diesen Kopf darüber zu fahren, bis quasi es einrastet. Das ist schon echt super gruselig einfach. Aber cool.
Funktioniert das auch für diese also hier sehen wir so ein, im Beispielbild haben sie ja so ein
Pintumbler, ja.
Ja. Funktioniert das für die meisten Schlüssel oder ist das so?
Also sie haben es jetzt, glaube ich, erstmal nur für diese Standardschlösser gezeigt, aber das ist ja immer das, was am meisten verbreitet ist. Also du meinst jetzt diese, keine Ahnung, die so Kugeleinkerbungen drin haben und so.
Ja, genau, diese halt ein bisschen, ja, für. Da gibt's ja auch irgendwie so, ich kenne mich da echt voll nicht aus, aber es gibt ja da auch so verschiedene Abstufungen, wie sicher die verschiedenen Schlösser sind und so. Da gibt's ja auch Schlösser, die für und Schlüssel, die halt für so ein bisschen mehr Sicherheit sind, als irgendwie jetzt einfach so für ein, ja, ich habe hier mal im Garten irgend so ein Gartenhaus zum Abschließen.
Ja, also es gibt quasi der Trick hierbei ist es, dass du mit diesen Schlössern nicht so viele Möglichkeiten hast, also quasi nicht so viele Möglichkeiten hast, wie dein Schlüssel aussehen kann. Erstmal, weil der quasi physikalisch eingeschränkt ist, also du kannst quasi nicht einen ganz, ganz kleinen Zacken neben einem ganz, ganz hohen Zacken haben und halt, du kannst nur eine bestimmten Höhenbereiche haben. Und die sagen hier, die haben Search Space von 30.000 Schlüsseln und mit dieser Audio-File kommst du dann runter auf 3. Das heißt, wenn du das für andere Schlösser auch machst und wenn der Search-Space da nicht so groß ist, dann sollte das auch funktionieren, aber die haben es halt jetzt gerade nur für die Standardschlösser gezeigt. Genau. Also ich, wie gesagt, ich fand's cool.
Nice, ja. Falls man das mal braucht.
genau, falls man mal seinen Schlüssel vergessen hat, aber jemand anders hat noch einen Schlüssel und macht damit die Tür auf, Dann hast du quasi da die Möglichkeit, das einmal abzugreifen und eine Kopie davon zu machen.
Ja, genau. Nur dafür wird es. Nur Privatkopie. Immer nur dafür.
Privatkopie. Genau. Nur für den Privatgebrauch zu verwenden.
Ja, Privatkopie von Privatschlüssel.
Hacker-Features, ja.
Okidoki, dann kommen wir zu den Themen. Ich war auf der KubeCon, die wie viele Veranstaltungen nur virtuell stattfindet.
Oh.
Ja, die fand jetzt vom 17. bis 20. August statt. Das war dann, hat ein bisschen Geld gekostet, sich da zu registrieren, da mitzumachen sozusagen. Hat es dann so eine Oberfläche, die so aussah wie, ja, sie haben schon versucht, irgendwie so eine Konferenz Atmosphäre nachzubilden. Du bist dann da irgendwie in die Halle reingekommen und konntest dann nach links und nach rechts klicken und irgendwie auf die Sponsoren und so mich mal. Aber so richtig ist der Funke irgendwie bei mir nicht übergesprungen. Also,
gab es da
dann,
Taschen?
Nee, also es gab
so
schon so Gewinnspiele.
Gummibärchen?
Ja, so Gewinnspiele konntest du, wenn du alle Sponsoren durchgeklickt hast und dies und jenes und das gemacht hast und irgendwie 10 Minuten Yoga und also je nachdem, was du gemacht hast, hast du dann eventuell bei irgendwelchen Gewinnspielen mitgemacht. Auch bei den Sponsoren, wenn du da bei denen dann warst und irgendwelche Codes irgendwo eingegeben hast, also gab es schon so ein paar Spiele, wo du dann eventuell was gewinnen konntest oder was weiß ich, AWS-Credits oder so umsonst, irgendwie in die Richtung. Aber, und zusätzlich hattest du einmal diese Oberfläche, dann hattest du die Oberfläche, wo du geplant hast, welche Veranstaltung du sozusagen besuchen willst. Irgendwie war das Verlinking zwischen diesen beiden nicht so ideal, zumindest hat es bei mir nicht so funktioniert. Habe ich irgendwie draufgeklickt, habe ich mir mein Schedule sozusagen gemacht, welche Vorträge ich mir angucken will. Und dann hat das aber nicht geklappt, dass man da direkt eingeloggt war und dann musste man sich diese URL da erst irgendwo rauskrepeln und das war irgendwie ein bisschen doof. Aber abgesehen davon.
Hast du was gewonnen? Das ist jetzt viel wichtiger.
Habe da nichts gewonnen, nee, sorry.
Nein, du hast noch nicht mal was gewonnen, du hast dir da vorhin abgekrepelt und hast noch nicht mal was gewonnen.
Nee, ja, so, ich habe tatsächlich.
Das ist doch scheiße.
Einige Vorträge mir angeguckt, da haben dann noch einen Slack-Channel oder mehrere Slack-Channels gehabt, also du konntest dann schon immer nach den Vorträgen dann noch, leider nur relativ kurz, aber mit den Leuten sozusagen interagieren, du hattest ein Chatfenster und da konntest du Fragen stellen, die haben die Fragen dann auch schon beantwortet und danach waren die dann halt auch immer noch mal in einem Slack-Channel, wo du auch noch Fragen stellen kannst, das ist schon nett, um die Leute dann kennenzulernen und um dann doch noch mal deine Frage loszuwerden. Also der Teil funktioniert relativ gut. Insgesamt fehlt aber doch so ein bisschen dieses Vorortsein, einfach mal mit irgendwelchen Leuten abhängen, quatschen.
Bier trinken.
Ja,
hast du Bier getrunken?
Nee.
Tja, das hat gefehlt. Erst einmal ein bisschen
ich
besoffen
hätte mich
sein müssen.
Vor meinen Rechner setzen sollen, Bier trinken. Ja, okay. Mach ich nächstes Mal, gut? Ja?
Nächster Versuch.
Ja. Ansonsten, also die Cloud Native Foundation, die ja diese ausrichtet, sozusagen diese Veranstaltung, hinter der ja auch die Linux Foundation steht, war wohl relativ zufrieden mit dem ganzen Event. Das waren ungefähr 18.000 Teilnehmer da auf dieser virtuellen, also die sich angemeldet haben.
Auf der Webseite.
Ja, genau. Natürlich war bei der Veranstaltung auch Corona ein großes Thema. Die ganzen Black Lives Matters Proteste waren ein Thema, zum Beispiel auch Rassismus dann oder rassistische Sprache bei Open Source Projekten, aber auch Klimathemen war so ein bisschen, ja, dass man irgendwie, keine Ahnung, nicht seine Cloud-Infrastruktur anlassen soll und irgendwie
Mainframe im Keller anlassen soll.
Ups, so sorry.
Ups, ich geh mal kurz runter, mach das Mainframe aus.
Ich bin mal kurz weg, ne?
Ja, jetzt macht doch mal eure ganzen Clouds aus, ja? Also irgendwelche Zombie-Workloads, die man irgendwo zu laufen hat, die irgendwie nur Energie-Klimakatastrophe.
Ja, der MQTT-Server, der muss nicht auf dem Mainframe laufen.
Ja. Also das war schon auch so ein Thema, was ja
was ich gar nicht schlecht fand, dass das so mal angesprochen wurde. Aber ich hätte es besser live gefunden, aber das ging jetzt ja wegen Corona natürlich nicht. Sie haben sich sehr bemüht. Es hat auch in Teilen gut funktioniert, aber mir hat doch irgendwie was gefehlt. Muss man ganz klar sagen. So, das ist mein Fazit von der European Cloud Native und KubeCon, die jetzt hier im August stattfand. Die hat dann auch immer erst so um 12 angefangen, damit dann auch die Amerikaner teilnehmen können. Es findet jetzt aber in Kürze dann auch die nordamerikanische Variante schon im November dann wieder statt. Da werden dann die Zeiten wahrscheinlich noch später, noch anders sein. Das fängt dann keiner vielleicht erst um 17 Uhr oder um 18 Uhr an, dass du da irgendwie nicht so richtig teilnehmen willst, kannst mit unserer Zeitzone hier.
Ja. Ja, das ist ein bisschen schade dann, ja.
Jupp. So, dann gehen wir weiter zu ZFS wieder. Schon.
Genau.
Schon
ZFS,
wieder?
Schon wieder ZFS. Alter. Wenn das habt ihr jetzt verpasst, die KubeCon.
Ja.
Cloud Native, bla bla bla.
Was auch immer, aber, Con, wo auch immer der Ingo immer hingeht, ja.
Wo auch immer der Ingo war, ne? Das ist auch nicht so wichtig.
Ja, genau. Apropos, ja. Wenn ihr es verpasst habt, ab Mitte September sollen die ganzen Videos auch auf YouTube sein von der Cloud Native Con. Also noch sind sie nicht da, noch müsste man ein Ticket gekauft haben sozusagen für die, aber so nach und nach trudeln die jetzt auch auf YouTube ein, dann könnt ihr die da nachgucken.
Nachhören.
Du kannst ja dann mal noch was verlinken, wenn du irgendwie da einen Vortrag besonders gut gefunden hast, sobald die dann auf YouTube
sind. Die Sache ist es jetzt quasi, man kann nicht mehr sagen, so ja, auf dem Kongress war es eigentlich viel, viel cooler, die Sachen guckt man eh nicht bei YouTube nach, weil es aber das Gleiche.
Naja, wie gesagt, du konntest danach oder du konntest Fragen stellen während der Veranstaltung und die dann noch beantwortet kriegen, plus danach so ein bisschen Social Dingsy im Slack-Channel. Ja,
du kannst doch bei GitHub ein Issue aufmachen bei dem Typen.
Ja,
ne? Das ist so quasi gleiche Effekt.
Oder fragen, ob du mal einen Zoom-Hangout Blafu mit den Leuten machen kannst. Klar, kannst du schon tun.
Aber musst halt tun.
Ja, machst halt nicht.
Kannst du auch IBM anschreiben, ob sie dir einen Mainframe für den Keller schicken.
Genau, kannst du natürlich tun. So kalt. Bist gern was quasi für den Keller haben, der so leer ist.
Jetzt ZFS.
Erzähl hier, mal was ZFS. Über ZFS.
Genau, und zwar ist dieses jährliche OpenZFS Developer Summit wieder. Und zwar findet das statt vom 6. bis 7. Und man kann sich da auch registrieren. Für wenn man da so richtig teilnehmen möchte. Aber so wie das aussieht, kann man sich die all diese Talks, und die sind jetzt hier auch schon aufgelistet, wird man sich dann auch einfach direkt auf YouTube Livestream anschauen können, was ich eine gute Sache finde.
Das Registern ist auch free, so wie ich das jetzt gerade gesehen habe.
Ja, ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher für dieses... Für dieses Hackathon-Ding, ob das auch free ist.
Was ich nicht verstehe, warum sollte ein Hackathon nicht free sein? Du verkaufst dich ja an der Stelle deine Arbeitskraft.
Ja, stimmt, macht Sinn. Also, normalerweise ist es halt irgendwie.
Ja, ich weiß, es kostet auch Geld, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Also.
Ja, ja. Ja, aber normalerweise ist es halt irgendwie mit Essen, glaube ich, und,
so,
und nee, Location
okay.
Wenn's,
und
wenn's
Plan, was
dazu Club
gibt,
und so.
Dann ist es natürlich schon cooler.
Und dann macht es natürlich auch, also dann ist es irgendwie auch logisch, dass es dann halt irgendwas kostet, aber es kann sein, dass dieses Jahr alles free ist und muss sich halt einfach registrieren, damit sie das irgendwie planen können und damit du da irgendwie den Zoom-Invite-Link bekommst oder so. Aber ich meine, ist eine gute Sache, und dass du die Dinge dann direkt live auf YouTube schauen kannst, klingt auch legit. Und ich dachte, das passt hier
zu diesem
gerade zu
Open
diesem
ZFS 2.0.
Ja, und nee, eher zu diesem Konferenzen.
Ach so, Konferenzding.
Genau. Darum habe ich das, ich wusste nicht so genau, wo ich das reinpacken soll, darum habe ich das jetzt hier hinter die KubeCon gepackt.
Sehr schön, sehr schön. Dann heulen wir eine Runde rum. Mimimi der
Ach,
Woche.
Ja. Ja. Ego, erzähl mal von deiner Traurigkeit.
Ja, mir ist meine Bash-History irgendwie verloren gegangen, keine Ahnung.
Nein! Dein Gehirn quasi.
Ja, ohne Ctrl-R kann man doch gar nicht leben, oder? Das ist schon.
Das merkt man immer, wenn es nicht da ist.
Ja, das war. Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist. Irgendwie hat sie sich geschrottet. Irgendwie ist mein Rechner einmal abgestürzt, blöd, und dann war sie weg. Aber
jetzt hast du hoffentlich gelernt.
Ja, Backups. Ich hätte wahrscheinlich.
Backups von der Bash History. Ich habe tatsächlich, ja. Das ist mein erster Eintrag in meine Backup-Liste, weil das mir so wichtig ist. Ohne meine Bash History bzw. Zetra History bin ich einfach verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich irgendwas hinbekomme. Ja? Wie habe ich jetzt hier, keine Ahnung, diesen Nix-Shell mit diesem einen Ding gemacht? Ja, was weiß ich. Ja. Da müsste ich das in irgendwelchen Blogs nachlesen.
Aber turns out, wir haben tatsächlich unser Audio-Setup. Ihr habt es irgendwie mal verblockt und so haben wir das tatsächlich vor der Sendung hingekriegt. Mein PA-Record-Befehl, den ich sonst immer verwende, um nochmal eine Backup-Aufzeichnung zu haben, wiederherzustellen. Das war ganz nicht so toll, schlecht. Ansonsten ist es auch mal gut, wieder Sachen neu zu recherchieren oder zu überlegen. Scheiße, wie hast du das gemacht? Außer immer nur in der History zu suchen. Aber nee. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwo ein Backup gefunden, wenn ich ganz angestrengt gesucht hätte. Aber ja, es war jetzt schon die anderthalb Wochen, zwei Wochen komisch ohne. Aber es sammelt sich sehr schnell viel wieder an. Dieses Wissen. Ja. Also unbedingt.
Ja, aber man merkt es, ja. Bash History ist sehr, sehr wichtig. Ja. Auch quasi eins der wichtigsten Sachen, die man machen muss, wenn man auf einem neuen Computer ist, die Hist-Size auf 900.000.
Ja, natürlich. Ja, klar. Das sollte man dringend hochsetzen, weil die Standards sind
doof. Das ist wichtig. Das ist so wichtig. Ja. Ich verstehe gar nicht, was denn das der Standard? So, ja, 2000, mehr als 2000 Befehle kann niemand eingeben. Was?
Ja,
also meine History ist gerade
49.000
Zeilen lang, aber mit mit dem Löschen von Doppelten, also wirklich 49.000 unique Dinge.
Ja, nee, ich habe auch die Hist-Size hier hochgesetzt in der ZSH. Ja, muss man machen.
So 2000, echt. Hast du quasi zwei Tage dran gearbeitet, hast schon 2000 voll. Und dann verschwindet Vergangenheit. Sachen, die du mal eingetippt hast, kriegst du dann nicht mehr her.
Ja.
Muss man mal einmal dazu schreiben hier. Hist Size.
Meine ist ein bisschen kleiner, aber immer noch groß genug.
Nee, einfach nicht so groß machen, dass die jemals volllaufen könnte.
Ja, ja.
Zum Beispiel 100.000 zu klein. Ich bin ja schon bei 49.000. Wenn ich jetzt noch irgendwie 2-3 Jahre irgendwas mache, dann ist sie auch voll. Deswegen direkt auf 1 Million setzen, weil dann habe ich auf jeden Fall genug Jahre Zeit gewonnen.
Also
vielleicht
soll ich
sie noch einmal größer machen, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Ja, meine ist nur 100.000 tatsächlich, aber okay.
Nee, 100.000 ist zu klein. 100.000 zu wenig.
Das ist gut, ich hänge noch eine Null dran.
Ja, das kostet ja nichts.
Nee, das kostet tatsächlich nichts mehr. Nee, hast recht.
Yep. Das lieber machen.
Sehr schön. Gut. Ja, habe ich geheult. Jetzt könnt ihr heulen.
Okay. Nicht? Ja, mein. Doch, achso. Doch. mein Mimimi ist: Wie wird Hallihallo geschrieben? Und die Antwort ist: Weiß es nicht. Es gibt 4 Möglichkeiten, Hallihallo zu schreiben. Ich wollte Ingos Hallihallo aufschreiben.
Warum auch immer.
Und es gibt, nee, das ist wichtig, ich muss ja wissen, wann ich was drücken muss. Ich wollte schreiben quasi bei dem Halli von Hallihallo, aber dann habe ich überlegt, wie wird denn jetzt Hallihallo geschrieben? Die Antwort ist, man weiß nicht. Ich habe mich jetzt für Hallihallo, also mit dem H, mit dem ersten H groß und zusammengeschrieben entschieden. Man könnte es mit Halli minus Hallo, Halli Leerzeichen Hallo, Halli Komma Hallo, das habe ich auch schon gesehen. Und das ist eine schwierige Sache.
Ja, der Vorteil ist, ich muss das immer nur sagen und nie schreiben. Mhm,
das stimmt. Und so wie du es sagst, hätte ich jetzt am ehesten gesagt, dass du es zusammen sagst.
Ja. Ich sag das zusammen. Ich sag ja nicht Halli, Hallo.
Halli,
Hallihallo. Hallihallo, herzlich willkommen.
Aber dann wäre Bindestrich doch auch irgendwie legitim, nicht?
Ja, das stimmt.
Das hat auch, also Komma und Space, also Abstand. fallen vermutlich raus, weil das würdest du irgendwie, dann würdest du es tatsächlich irgendwie trennen beim Sprechen.
Obwohl mit Leerzeichen aber, kann ich mir auch noch vorstellen.
Ja, aber dann würdest du es beim Sprechen halt auch irgendwie eine Pause zwischen Halli und Hallo machen, nicht?
Weiß ich nicht. Ja, das war halt das, was ich mir halt überlegt habe. Ich hätte es ganz spontan, am Anfang hätte ich es mit Minus geschrieben. Aber dann habe ich gedacht, das ist ja nicht richtig irgendwie. Und dann habe ich gegoogelt und dann war es vorbei, ja. Dann
willkommen bei dem Premium-Podcast, bei dem sie auch diese Woche wieder diskutieren, wie man komische Sachen schreibt.
Wie man Hallihallo schreibt, wie man die richtigen Sachen im Leben.
Ja.
Tja.
Ja,
wie gesagt, schwierige Fragen, die quasi entstehen, weil es nicht anständig definiert ist.
Furchtbar.
Vielleicht spielt es halt auch keine Rolle. Ne?
Nee.
Doch, für mich.
Ja, okay, dann hast du es ja jetzt gelöst für dich.
Ich hab's für mich, aber ich bin nicht ganz zufrieden.
Vielleicht haben die Hörer ja noch eine Idee für dich oder wir machen mal ein Voting oder genau. So.
Ja. Vielleicht gibt es da quasi so eine Möglichkeit, vielleicht so ein Regex, um alles zu treffen dann. Alle Möglichkeiten, dann wäre es hier quasi so.
Ja, so. Also ich mache auf Twitter mal eine Umfrage.
Zack,
hier.
Zack, 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 Stern und dann ist fertig. Ah nee, Stern ist ja nicht richtig. Eins, warte. Nee, 0, 0,1, so.
Ja, aber ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ein klares vielleicht.
Tja, well. Ich weiß nicht. Ach, traurig. Ja, sehr, 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 sehr schwierige Sachen, mit denen wir uns hier Tag für Tag rumschlagen müssen.
Tja.
Okay, weiter.
Ja, weiter. Lesefu. Ah, nee. Mainframe wollte immer hier jammern.
Hier, genau. Echt traurig. Wir haben kein Mainframe. Möchte ich hier nochmal anwerben.
Ja.
Und jetzt hier, Lesefu.
Ja, Lesefu.
Wie, wir haben kein Mainframe.
Wir haben kein Mainframe.
Was? Also, ich habe gedacht, du hast dein Mainframe im Keller.
Ja.
Ja, eben nicht.
Aber, nee, eigentlich doch nicht. Nur Teile.
Tja. Jetzt hier, Lesefu. Wer hat was gelesen?
Ich
Wer kann
gelesen.
Überhaupt lesen? Nicht?
Ah doch, ich habe was gelesen. Jetzt, was sagst du hier?
Erzähl mir mehr.
Okay.
Kannst du lesen?
Nee, ich habe mir nur die Bilder angeguckt. Aber das reicht ja auch. Das reicht, um darüber zu reden.
So eine
Und zwar geht es darum. Online-Spiele. Leute lieben Online-Spiele.
Habe ich auch schon gehört, ja.
Ja. Leute lieben Counter-Strike. Counter-Strike kennen die meisten, ja? Das ist dieses Piu, 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 Piu.
Das war übrigens dieses Wochenende war, dieses Wochenende? Letztes Wochenende war irgendwie ESL Cologne. Habt ihr jetzt auch verpasst. Hättet ihr wieder mal Counter-Strike schauen können.
Welches Counter-Strike? 1.6?
Ja, das, nee.
Lame.
Go natürlich.
Nur 1.6.
Das, wo um Geld gespielt wird.
Was? Casino?
Gut, 1.6 wird sicher auch um Geld gespielt. Nee, so mit Preisgeld und so.
Okay, keine Ahnung. Nee, also ich bin auch nicht in diesen E-Game-Sachen drin, weil ich kann mich dafür einfach nicht so begeistern. Ich kann mich allgemein nicht für Sport begeistern. Und,
Tja, das ist dein allgemeines Problem, ne?
Ja, das ist mein Problem, genau das. Genau, aber ich kann mich für andere Sachen begeistern. Zum Beispiel für Computerspiele und dort einen ganz bestimmten Teil, nämlich den Netcode. Der Code, der beschreibt, wie der Client mit dem Server interagiert. Und hier gibt es von Riot Games. Riot Games sind die Firma, die hinter zum Beispiel Valorant steht, also diesem neuen Counter-Strike, was aber nicht Counter-Strike ist, aber so ähnlich. Genau, und die haben sich da für die Performance, dass das quasi alles flutscht und dass Leute, die einen hohen Ping haben, nicht die Leute mit einem niedrigen Ping, die einen niedrigen Ping haben, dass sie die nicht abzocken können, haben die sich voll die krassen Sachen überlegt. Und unter anderem quasi eine Aufteilung von Server-Frames, also quasi wie der Server Sachen verarbeitet. Und das ist hier in dem Artikel zusammengeschrieben, ist relativ spannend, weil es quasi auch den Prozess zeigt, wie sie von ihrem unoptimierten, mal zusammengehackten Zeug zu dem finalen Aufbau quasi von dem Servercode kommen, wie sie da quasi hingekommen sind. Die Serverarchitektur, nicht nur Software quasi, sondern halt auch die Hardwarearchitektur. Und das ist schon cool. Genau. Das wollte ich hier einmal an der Stelle picken.
Genau. Riot Games sind übrigens auch die, die beispielsweise League of Legends ja. machen.
Genau. Ist es dieses, was man so kennt. Ist es dieses Warcraft 3?
Nee, das ist dieses Dota, aber halt nicht Dota. Dota 2.
Ja,
es ist wie nicht Dota dieses, 2, aber halt.
Also, ich habe bei Warcraft 3 aufgehört dann. Da gab es diesen einen Mod, was, also quasi diese eine Mod-Map. Und das war doch dieses, oder? Und seit da ist doch alles dann rausgespawnt. Oder was? Noch was anderes?
Weiß ich nicht. Ich habe nie Warcraft gespielt. Das kann ich dir absolut nicht sagen.
Ja, genau. Da gab es quasi, bei Warcraft 3 gab es die Defense of the Ancients Mod für Warcraft 3 Reign of Chaos von 2002. Und das war quasi ein, ja, es war wie Counter-Strike halt mal ein Mod für ein Spiel und das hat sich dann zu seinem eigenen Spiel weiterentwickelt. Haben wir es auch nochmal gehabt. Und da gab es den zweiten Teil und dann gibt es von denen noch einen anderen Teil, der aber nicht das ist. Ja, erzähl weiter.
Ah ja, gut. Dann kommen wir doch direkt zur Blockchain. Und zwar zwar habe ich auch Dinge gelesen und es ist ein toller Artikel über die Blockchain. The Amazing Solution for Almost Nothing. Und das ist ein ziemlich guter Artikel okay, über, für was man Blockchain halt so einsetzen kann oder könnte. Und er hat sich da halt auch zum Beispiel so Vorzeige-Blockchain-Projekte angeschaut und stellt sich halt raus, selbst der Entwickler sagt so, ja, okay, es war irgendwie cool und so, aber eigentlich könnte man das auch ganz komplett ohne Blockchain bauen.
Einfach in einer relationalen halt, Datenbank ablegen und dann ist auch fertig.
Ja, es ist halt absolut kein Problem. Und das ist halt auch so, dass das ist so das generelle Problem, was ich auch irgendwie mit Blockchain habe, das ist halt einfach, ich sehe halt irgendwie nicht so den Use Case, wo man sagen muss, so hier macht Blockchain wirklich wirklich Sinn.
Mhm. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall fair und ich habe das auch ganz am Anfang schon quasi quasi auf Arbeit, wenn ich so gefragt werde, so, ja, was ist denn das hier mit Blockchain? Ich sage so, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Weil alles, was es quasi macht, das brauchen wir so nicht. Ja, all die Vorteile, die es bringt, wenn du dir denn wirklich Vorteile aus dem Finger saugst, ja, die brauchen wir so nicht, oder die können wir halt viel, viel einfacher lösen, wenn wir die Sachen selber in der Hand haben. Wenn wir sowas sagen, okay, hier ist eine Datenbank, kannst du Sachen reinschreiben, fertig. Ja, wir brauchen nicht dieses verteilte Wissen und Proof of Work und diesen ganzen anderen Quatsch, das brauchen wir alles nicht. Ja? Wir brauchen quasi eine Möglichkeit, um Daten abzulegen. Und dann kann man die da ablesen und dann ist fertig.
Ja. Das Ding ist aber, ja mit Proof of Work.
Aber Blockchain.
Nein, Ingo, nein. Aber wenn du eine Blockchain machst und irgendwie Proof of Work, aber dann trotzdem nur 3 deiner eigenen Rechner irgendwie benutzt, das ist halt irgendwie auch schwierig, hätte ich jetzt gesagt, aber Quatsch, ja, Quatsch. Ja. Und ja, der Artikel sich da halt ein paar Dinge angeschaut, ein paar Vor- und Nachteile und liest sich gut, kann ich empfehlen. Mhm. Ja. Dann next, wir hatten ja schon über dieses Redox gesprochen, das in Rust geschrieben und wer schon immer mal wissen wollte, wie das Rust-Module-System funktioniert, so ein Artikel, der das erklärt und ja, der geht ziemlich gut ins Detail, so alles, was man über irgendwie dieses Module-System mal wissen wollte, findet man da drin sehr gut beschrieben. Gut, und dann hast du noch mal was gelesen? Ja. Du hast ja 2 Dinge gelesen.
Das ist ja verrückt. Gesagt, das ist gar nicht, was ist denn da passiert, echt?
Verrückt.
Aus Versehen 2 Dinge gelesen.
Darfst du das überhaupt? Ingo hat da sicher so eine Limite drauf, wie viele Dinge du lesen darfst.
Ich muss da bei IBM anrufen, damit ich noch ein zweites freischalten kann. Ja. Genau, und zwar The Easy Ones, 3 Bugs Hiding in the Open. Das ist ein Blogpost über das Finden von Bugs in Software mit Metriken, also quasi einfach nur darauf schauen, was deine Computer gerade so machen. Das ist ein ja, relativ spannend eigentlich, weil es quasi nicht auf so esoterische, super abgefahrene Spezialo-Bugs im GCC oder so geht, sondern quasi auf Dinge, die passieren, wenn man quasi wenn man andere Leute seine Server benutzen lässt und wie quasi das Verhalten da ist und wie sich die Server dann halt auch verhalten. Und genau, er hat hier quasi drei Bugs mal zusammengeschrieben, die er quasi bei seiner Arbeit gefunden hat. Und ja, auf jeden Fall nicht spannend oder so zu lesen, sondern halt einfach so ein quasi ein Stück weit Aha-Erlebnis, dass nicht alles immer super kompliziert ist zu finden und dass halt auch einfache Fixes einen großen Impact auf die Performance dann haben, weil es gibt halt immer noch, es gibt immer dieses theoretische, so ja, was ist denn mein Algorithmus und ist der quasi gut genug und so und irgendwie O von N und so, kann man sich ja immer irgendwelche Sachen überlegen und dann gibt's quasi die echte Welt und die echte Welt sieht dann halt auch in den Bugs ein Stück weit anders aus als das, was man eigentlich erwartet. Genau. Und könnt ihr durchlesen, ist auf jeden Fall einfach zu lesen, nicht so viel Text. Genau. Plus eins.
Cool. Dann wären wir,
glaube ich,
ja,
ich habe genug gelesen.
Picks?
Ja, ja. Warte, ich tue das mal dann hier dazwischen, dann fangt mal an.
Picks. Ja, dann muss ich anfangen jetzt, weil du dann den da rausgelöscht hast. Okay. Ein Spiel habe ich leider noch nicht gespielt, aber ich muss es gleich unbedingt kaufen. Gibt es auch für Linux. Beyond the Steel Sky ist der Nachfolger von Beneath the Steel Sky, was aus den 90ern, 94 irgendwann mal kam. Ich habe es damals sogar auch unter Linux gespielt. Ich glaube, das war bei irgendeinem SUSE Linux mit dabei. Konnte man irgendwie einfach über JAST dazu installieren und spielen. Aber war auch ursprünglich für, was ich, DOS, Amiga, naja, verfügbar. Ist so ein Cyberpunk, Science-Fiction, Point-and-Click-Adventure. Und fand ich damals cool, die Story. Jetzt müsste ich es mir nochmal durchlesen, was genau da passiert ist. Aber davon gibt es einen Nachfolger. Und habe ich gleich mal gekauft. Beyond the Steel Sky. Basiert auf der Unreal 4 Engine. Und kam jetzt vor kurzem raus. Und habe ich mir jetzt auf Steam geklickt. Und wie gesagt, lässt sich unter Windows, Linux, aber auch macOS irgendwie spielen. Ja. Ich hoffe, es ist gut.
Wenn nicht,
ich hoffe, es ist gut. Wenn nicht, muss ich mich gleich bitterböse beschweren. Aber ist halt ein kleines Indie-Studio, was das produziert, Revolution Software. Die haben auch diese Broken Sword oder wie heißt es in Deutsch?
Das ist aber schon lange her, oder?
Baphomets Fluch? Nee, der letzte Baphomets Teil.
Baphomets Fluch heißt es, doch.
Genau, aber Baphomets Fluch, der letzte Teil, ist noch nicht so lange her. Da hatten sie ja eine Kickstarter-Kampagne gehabt.
Aber der sah genauso aus, oder? Das war immer noch
Baphomets Fluch kam raus 2014. Ist also noch gar nicht so lange. 2013. Ja, 2013, Dezember 2013. Gibt es auch für Linux. Habe ich damals auch. Den habe ich tatsächlich schon durchgespielt. Das ist so ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Jetzt das Neue ist, dass Unreal 4 ist ja dann eher so ein bisschen 3D bewegen. Ich habe es nur einmal kurz gestartet. Habe gedacht, okay, wenn du mal Zeit hast, guckst es dir näher an. Aber wie gesagt, kam frisch raus. Ich finde, das Studio kann man unterstützen. Den ersten Teil fand ich gut. Baphomets Fluch, die Reihe finde ich auch gut. Kaufbefehl. Egal, ob die Story jetzt passt oder nicht, Kaufbefehl.
Passend zu spielen, es gibt einen neuen Battletoads Teil. Ich habe nicht gedacht, dass jemals noch irgendwas dazu passiert, aber es ist passiert. Battletoads. Mein Gott. Wollte ich ja mal gesagt haben.
Verrückt. Verrückt.
Kennt ihr nicht Battletoads?
Nee.
Mein Gott.
Nee, ist okay.
Battletoads sind Frösche, die zusammen andere Tiere verschlagen. Battletoads.
Das klingt nicht okay.
Nee. Doch, das war super okay. Das war auf dem Super Nintendo. Aber auf der Arcade auf jeden Fall. Es war quasi ein Spiel, wo du, wie beschreibt man es am besten? So ein Arcade-Game, wo du zusammen mit deinem Freund, also zu zweit, beziehungsweise auch zu dritt, im Jahre 1991, also das Spiel kam 1991 raus, wo du da quasi andere Tiere verschlagen konntest, und das war sehr, sehr gut. Und das ist quasi.
Okay.
Gott, ey. Jedenfalls gibt einen neuen Teil fertig.
Okay, sehr schön.
Leute, ey. Jetzt komm, mach hier best viel, viel interessant. Interessantere Sachen als meine Battletoads.
Ja, okay.
Ja.
Also hier, ich habe nur einen einzigen Pick ausnahmsweise. Und zwar ist es Two Printers, One Cups.
Ja. Aha. Ja.
Okay, ich End bin da drauf story. Gegangen und jetzt?
Ja. Ja, sind Two Printers, One Cups. Das jetzt.
Yeah.
Zum selber klicken.
Mhm. Okay, aber. Okay.
Ist das entweder deine verstehst Webseite? Du das und findest das lustig, nein, oder halt nicht.
Nein, ja,
das aber ich werde es hier. Der Witz wird nicht besser, wenn ich den jetzt erkläre.
Nee, du musst ihn nicht erklären, aber.
Nein, ich habe das nicht gemacht. Es gibt's halt im Internet.
Okay, alles klar. Also, ich hätte es dir zugetraut, muss ich sagen.
Ja, ich würde gerne so kreativ sein, aber bin ich leider nicht.
Aha.
Ja. Aber schon genau mein Humor. Finde ich schon gut.
Also sie hätten wenigstens die Cups-Config dazu schreiben können, weil das fehlt mir jetzt ein bisschen.
Ja.
Aber es ist schön, es ist minimalistisch und so.
Ja.
Ja, also wenn ihr quasi auch mal so eine Webseite bauen wollt, macht View Page Source und das ist da quasi schon fertig. Kann man dann recyceln.
Copy, paste und
ja. Nächste Seite, dann kannst du sagen,
das hab ich gemacht.
Mhm. Dann ja. Könnte man sich auch was Lustiges bestimmt überlegen. Ja, schön, toll. So, jetzt. Hyperpotamus.
Ja.
Ist mein Pick. Und zwar, ich bin darauf gestoßen, über ein Issue, was ein Random im Internet bei meinem Repository aufgemacht hat, nämlich zu meinem Projekt Prison Break, das quasi ein Skript ist, was dich aus diesen Captive Portals weiter einloggt, also wo du immer die AGBs akzeptieren musst. Das habe ich immer gebaut, damit ich mich in die S-Bahn setzen kann und dann direkt lossurfen kann, ohne da jetzt hier auf weiter zu drücken. Dann hat jemand geschrieben, übrigens, ich habe das gleiche gebaut hier für IWD, also quasi für einen anderen, also nicht für Network Manager. Und der hat diese Software, diese Hyperpotamus Library verwendet für sein Projekt. Und das fand ich eigentlich sehr cool. Nennt sich selber It's Like Duct Tape for Programming the Web. Und ist eine Skriptsprache basierend oder quasi ist eine YAML Definition, in der man relativ leicht quasi eine Anzahl von Requests zusammenschreiben kann und die aufeinander aufbauen. Das heißt quasi, rufe zuerst diese Webseite ab, sammel die Daten da aus dieser Webseite raus und benutze die in dem nächsten Request, um damit irgendwas zu machen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich bin da nur drauf gestoßen. Und wie gesagt, er hat es benutzt, um seine Plugins quasi zu skripten, um herauszufinden, ob er gerade eingeloggt ist, beziehungsweise um sich dort weiter durch die AGBs durchzuklicken. Und ich würde das auch fürs nächste Mal dann ausprobieren. Beziehungsweise für irgendwann mal.
Klingt gut, hat ein Logo und steht It's like duct tape for programming the web.
Ja,
also was ich gesagt muss habe. Eigentlich gut sein. Also kann man nichts sagen.
Leute lieben duct tape, ja. Und die Skriptsprache selber sieht jetzt auch ganz okay aus. Können man auf jeden Fall mal testen. Wenn ihr irgendwie sowas mal vorhabt, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Webseiten scrapen wollt oder damit irgendwas machen wollt oder irgendwelche Skripte baut, aber nicht wirklich programmieren wollt, um die Daten herauszukribbeln, dann könnt ihr das so ausprobieren.
Jo. Schön. Dann habe ich noch Footrack, kennt ihr wahrscheinlich, habt da alle bestimmt schon mal benutzt. Ich hatte jetzt die Woche kam wieder jemand auf mich zu und gesagt, ja, ich habe die SD-Karte formatiert, leider, und irgendwie sind da noch ganz wichtige Fotos drauf. Habe ich sie schnell mal eingesteckt und habe das mal drüber laufen lassen, hat irgendwie 1000 Fotos oder mehr gefunden.
Und dann hast du gesagt, hier macht 1000 Fotos oder mehr Euro.
Nee, habe ich nicht gesagt. Waren auch alles RAWs, also es war schon eine größere SD-Karte, funktioniert super, einfach reinstecken, sagen, welches, und er findet einfach alle Fotos, speichert die alle weg. Und das ist super.
Perfekt.
Ist super. Super einfach, super easy zu bedienen. Kann ich jedem empfehlen, der Fotos oder Bilder oder Sachen irgendwie auf SD-Karten, USB-Sticks, weil er sie kaputt formatiert hat oder sie irgendwie anders
zerschossen
hat. Genau,
wichtig ist nur leichtes Formatieren und dann, genau, und nicht noch weiter draufschreiben, weil dann ist vorbei.
Ja, dann, genau. Also je mehr man da draufschreibt, umso weniger oder umso mehr geht kaputt dabei. Ja. Ja. Also plus eins, like. Ich wusste den Namen noch, hatte ich schon mal vor, weiß ich nicht, 5 Jahren das letzte Mal verwendet. Ist immer noch da. Kam auch letztes Jahr mal wieder eine neue Version raus. Also, läuft.
Schön. So, mein letzter Pick für diese Runde ist Shouting in Data Centers. Ist ein YouTube-Video, wo sich jemand die Mühe macht, in einem Datacenter die Festplatten anzuschreien. und das quasi dann in den, also das ist quasi ein Datencenter, wo halt irgendwelche Sachen passieren, und man kann das Anschreien kann man dann in den Stats von dem Server, beziehungsweise von den Festplatten, sehen. Das heißt, da geht dann wirklich die Performance von diesen Festplatten runter. Und das finde ich schon witzig. Das heißt, schreit euer Mainframe nicht an, wenn sie funktioniert, weil ansonsten geht es wirklich nicht mehr.
Es ist schade, dass der verlinkte Blogpost hier irgendwie nicht mehr linkt, aber...
Ah, verloren. Aber vielleicht kriegen wir es aus archive.org raus.
Ja.
Das kann ja immer sein.
Das sieht zumindest gut aus.
Mhm. Genau, von 2008. Von blogs.zahn.org. Na, scheiße.
Gott.
Also auf jeden Fall gearscht. Aber vielleicht doch, das kriegen wir bestimmt noch aus archive.org irgendwie rausgefunden.
Kommt, die haben bestimmt noch ein Mainframe, wo das rumliegt.
Was man noch anschreien kann, ja.
Sehr schön.
Ah, man muss das irgendwie aus dieser scheiß URL rausfrickeln. Ey. Boah, ekelhaft.
Ekelhaft, ja, das ist alles nicht so einfach.
Mhm.
Vielleicht werden wir den Link, wenn der Link da drin ist, dann haben wir es rausgefunden und sonst halt nicht.
%2f ist ein Slash, oder? Das ist ja das Gleiche, ne? So,
dann sind wir durch für heute, oder?
Korrekt.
Sozusagen. Fertig.
Und unter einer Stunde. Wunderbar.
Nice gelöst.
Ja.
Wir haben es einfach drauf. Ja? Wir wissen quasi, wenn wir nur eine Stunde Zeit haben, dann machen wir auch die Stunde voll und dann hören wir auf.
Gut, und damit es jetzt nicht noch länger dauert hier, wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Der Gerät.
Mit Mainframe.
Mit Mainframe. Und wir hören uns dann wieder demnächst irgendwann in diesem Theater mit diesem
Zirkus.
Ja.
Flohzirkus.
Ajop.
Tschö, tschö.
Oh.
Tschüss.
Ciao.